Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ausgabe 57, diesmal die Show-Review zu WWE Roadblock End of the Line. Ich bin Olaf, ich bin euer Host und heute ist einfach mal wieder eine schöne, ja, Zusammenfassung des aktuellen WWE-Pay-Per-Views, der letzte WWE-Pay-Per-View des Jahres, und ich finde, es reicht auch ein bisschen, ohne jetzt da irgendwas über die Qualität des Events sagen zu wollen, aber irgendwie fühle ich mich ein bisschen übersättigt. Vielleicht liegt es auch am Lebkuchen oder so, ich weiß es nicht. Ich bin nicht allein, bei mir ist der Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, bist du auch ein bisschen übersättigt so zum Ende des Jahres nach, ich glaube, wie viel hatten wir, 15, 16, wie viel waren es?
Ja, 15 oder 16, ja. Ja, fühle ich mich übersättigt. Jetzt am Schluss kamen sie halt auch wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das ist einfach zu viel. Ich meine, wenn Weihnachten nicht gewesen wäre, hätten sie vielleicht ein bisschen Luft gehabt, das ist ja klar. Aber wenn man unbedingt noch einen Raw Pay-Per-View einschieben muss, dann war es halt jetzt. Und das war einfach zu viel. Also ich habe mir auch tatsächlich dieses Jahr alle angeschaut. Und irgendwo,
ja, ich auch.
Bin ich jetzt schon ganz froh, dass es bis zum Rumble über 4 Wochen sind. 5 sogar, glaube ich.
Ja, ja. Ich finde es halt auch geil, dass das Jahr beginnt und endet mit Roadblock. Wir sind also eingezäunt von Roadblocks in diesem Jahr. WWE hat ja wirklich das TNA-Kunstwerk vollbracht, 2 Pay-Per-Views mit dem gleichen Namen in einem Jahr zu bringen.
Naja, es ist ja kein Pay-Per-View gewesen, das erste. Es war ja ein Network-Special.
Ja, Kleinigkeiten, auch, Kleinigkeiten. Bist du der Marketingmensch von WWE oder was?
Ja, das war ein kurzfristig eingeschobenes Hindernis quasi für das Network, weil der war ja ursprünglich gar nicht auf dem Plan, dass das zwischen Fastlane und WrestleMania noch was passieren soll oder so ähnlich. Oder er war auch nicht so lang.
Du hast doch Vince McMahon irgendwie deine Nummer gegeben oder so.
Aber es klingt auf jeden Fall gut. Also man darf ja nicht vergessen, neben den WWE-Pay-Per-Views haben wir ja noch die NXT-Takeovers, die sie ja unglückseligerweise inzwischen immer doppeln. Mit den eh schon viel zu langen Pay-Per-Views wird am Tag vorher jetzt dann auch noch ein NXT draufgesteckt, das dann zeigt, dass es kürzer besser ist.
Ja.
Das ist halt leider bisher eigentlich immer der Fall gewesen.
Ja, das stimmt. Aber lass uns doch einfach gleich mal zum Event an sich kommen, bevor ich es vergesse. Fast wieder verpeilt hier. Wenn ihr Fragen an uns habt, schickt die gerne an fragen@headlock.de oder schaut bei uns auf Facebook vorbei, da findet ihr uns auch als headlock.de. Oder bei Twitter oder bei YouTube. Also der gute Kai hat da auch ein aktuelles YouTube-Video rausgehauen. Sprich, wenn dieser Podcast online geht, gibt es von Kai noch die Top 5 zu WWE Roadblock. Ich bin gespannt. Ich habe selber noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, was er da zusammengeklöppelt hat. Das gibt's bei YouTube. Hier gibt's jetzt die Show-Review mit Ulrich und mir. Und ich würde sagen, wir starten einfach wie immer mit der Pre-Show. Da gab es jede Menge Gelaber, jede Menge Trailer und zum Ende hin dann noch ein Match, nämlich Rusev gegen Big Cass, der seinen kleinen Kumpel Enzo Amore verteidigt hat, der ja die Wochen davor von Rusev und Lana ein bisschen in die Mangel genommen worden ist. Es war eine ziemlich kurze Geschichte zwischen den beiden, zwischen Big Cass und Rusev. Das waren irgendwie ein paar Minuten nur und dann gab es einen Countout-Sieg für Cass. Weiß ich nicht, das war halt irgendwie so ein... für Rusev. Das war halt wieder so ein Kampf, den habe ich nicht verstanden. Das war kurzes Gekloppe, dann ging es raus und am Ende hat Rusev nach 4 Minuten 30 gewonnen. Habe ich nicht gebraucht und irgendwie ist es halt nur ein erweitertes Segment, damit die Fehde weitergeht. Also Ulrich, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, es ist im Endeffekt, war es eine Werbung für das Match, das am folgenden Tag bei Raw stattfindet. Wenn man auch schon unmittelbar danach ankündigt, übrigens, am Morgen gibt es das Rematch bei Raw. Dann frage ich mich auch immer, was schaue ich jetzt eigentlich gerade, das Wichtige oder das Unwichtige? Und das Ganze natürlich, nach dem ersten Move kommt eine Werbepause noch rein in diesem eh schon kurzen Match. Und das ganze Match ist, also die ganze Fehde, das ganze Match, das ganze Umfeld, also angefangen von einer Pre-Show, die einen 45 Minuten lang einlullt mit einer denkbar langweiligen Besetzung, weil ja jetzt nur noch Booker reden darf und irgendein Radio-Fuzzi, den natürlich außerhalb von Amerika niemand kennt und der in dem Fall jetzt wirklich gar nichts hatte, nichts zu sagen hatte. Also der war einfach für meine Finden total banal. Wieso man dann den Leuten, wenn in einem Werbe, das ist ja eine Werbeshow logischerweise, das Kickoff ganz gedöns, dann muss man aber doch ein bisschen mehr zeigen, wie gefühlt nur 5% der Sendung ein mittelprächtiges Match, hätte ich gesagt. Das Match an sich wäre interessant. Rusev ist ein toller Charakter, Big Cass ist interessant genug, Enzo ist in Kombination mit Big Cass interessant genug. Lana ist ein Heat-Magnet, wie man es immer so schön sagt. Aber das Setup ist schon allein komisch, weil Rusev ist eigentlich im Recht. Das war dagegen Reigns auch schon. Das ist er jetzt wieder. Die beleidigen meine Frau, die steigen meiner Frau nach. Und selbst wenn meine Frau vielleicht ein bisschen zu, wie soll ich sagen, das nicht abweisend genug war, sage ich jetzt mal, deswegen hat der trotzdem kein Recht, die ist trotzdem verheiratet, sagen die, er wollte, das ist auch schon allein die Aussage, die hat mich angemacht, ich bin das Opfer, also Enzo ist das Opfer von der Schlampe, so ungefähr, wie soll ich das verstehen? Und der ist also, der hat es verdient, dass sie ihn dann quasi reinlegen, mein Gott, gut, da kann man vielleicht ein bisschen streiten. Und das Match an sich war dann halt auch ziemlich bescheuert, weil halt einfach Rusev der Depp war.
Ja.
Der halt durch eine Finte quasi gewinnt, durch einen Trick, aber sonst eigentlich die ganze Zeit auf die Fresse kriegt. Wieso kriegt mein Big Cass, gut, der ist 7 feet tall und you can't teach that und suchst ja aus, aber trotzdem war der zu dominant im Verhältnis zu einem Typen, der schon große Matches hatte und große Leute rund gemacht hat und zweifacher US-Champion, oder? Zweimal? Ja.
Ja.
Das war mir einfach. Ja, es war ganz, ganz nicht prickelnd.
Ja, ich finde die Fehde auch ein bisschen merkwürdig. Also, weil, wie du schon gesagt hast, eigentlich ist Rusev hier erneut in der moralisch erhabenen Position, spielt trotzdem den Bösewicht. Klar haben sie Enzo da in die Falle gelockt, aber trotzdem finde ich das halt ein bisschen merkwürdig. Aber der Kampf an sich, ja, ein bisschen Gekloppe und wie du schon gesagt hast, Big Cass sehr dominant und am Ende gewinnt dann Rusev ein bisschen, weil er ein bisschen klüger ist. Und es war halt ein Storykampf eigentlich und deswegen konnte man das eigentlich auch vergessen und ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, das hat man halt noch so mit reingebraut, damit die Leute auch ja nicht vergessen, dass es ja noch Raw gibt und damit sie auch am nächsten Tag noch einschalten. Ob das es gewirkt hat, wage ich mal zu bezweifeln.
Ich finde auch, also immerhin kann ich sagen, Rusev hat jetzt wieder ein vernünftiges Outfit aussehen, weil wie der in München war, hatte er keinen Bart.
Ja, ohne Bart sieht es merkwürdig aus.
Rusev komplett glatt rasiert, das wirkt sehr, sehr befremdlich und gewöhnungsbedürftig. Und jetzt hat er halt wieder einen kompletten Bären im Gesicht, so ungefähr. Aber na, Hauptsache, er wirkt ein bisschen, also mit seinem Goatee, seinem etwas breiteren, wirkt er am besten, finde ich, aber besser wie Baby hinter
Ja.
dem Gesicht. Aber gut, also das war ein. Kick-off-Matches sind ja oft unwichtig und oder schlecht oder irgendwas. Das war jetzt theoretisch nicht einmal unwichtig, aber es war halt wirklich eins der Schwächeren der letzten Zeit, meiner Meinung nach.
Es war
Das.
halt ein erweitertes Segment eigentlich, wenn man es
Ja.
so sieht. Also da ist nichts Weltbewegendes passiert und es war eigentlich nur Story-Fortsetzung.
Richtig. Und ich meine, wieso sie dann nicht wenigstens auch nochmal 5 Minuten ein paar Cruiserweights in den Ring schmeißen, wenn sie eh die gammeln eh alle rum und haben nichts Besseres zu tun, dann gibt es den Leuten halt noch ein Cruiserweight-Match in der
Ach.
Pre-Show.
Noch so ein Six-Man-Cruiserweight-Match, wo sich Leute langweilen.
Ja, das habe ich da bei dem auch, aber da wäre dann wenigstens ein bisschen Dynamik drin gewesen.
Weiß nicht. Ja, aber wie gesagt, das könnte man eigentlich wieder komplett in eine Tonne kloppen. Ich gehöre eh zur Fraktion, die die Pre-Show oder die Kick-Off-Show gerne überspulen und sich dann nur den Kampf anschauen und mir den Rest komplett schenke. Das war, glaube ich, auch jetzt hier die bessere Alternative diesmal mal wieder. Aber eigentlich hat die Card dann sehr schön angefangen, fand ich. Nämlich mit dem Kampf um die WWE Raw Tag Team Championship zwischen den Rekord-Champions The New Day und Cesaro und Sheamus. Und ich muss ehrlich sagen, das war für mich zum einen der flüssigste und dynamischste Kampf des Abends und zum anderen war es auch der Wohlfühlmoment des Abends. Also das war für mich ein sehr ansprechendes Tag-Team-Match mit einer schönen Dynamik und mit einem Ende, wo ich mich auch sehr drüber gefreut habe. Also wie war das bei dir?
Ja, das war genau, im Prinzip genau das Gleiche. Endlich ist New Day durch, weil die waren ja immer mal ganz nett, aber inzwischen sind sie einfach nur noch ausgelutscht. Und zum anderen finde ich natürlich schön, dass sie tatsächlich jetzt mal ihre fiesen Taktiken auch bestraft werden, sinngemäß. Dann Cesaro ist sowieso der Beste. Sheamus war auch okay. Und der Schluss war sehr kreativ,
Den
weil
fand
ich
ich
auch.
super.
Kurz nachgedenken, natürlich kurzer Überraschungsmoment, haben sie sich jetzt doch wieder entzweit und der lässt ihn auflaufen. Und dann so, oh Gott, nein, lassen sie jetzt nicht durch sowas New Day gewinnen. Und dann gewinnen sie doch und das war gut. Ich fand dann das nach dem Match, das Gehabe, fand ich wieder ein bisschen doof, weil das war für mein Empfinden wieder eine Zurückentwicklung, nachdem sie es mit diesem komischen Bar-Brawl, diesem unsäglichen Bar-Brawl vorher noch zu Buddies gemacht haben. Und auch der Einmarsch war ja recht teamhaft, diesmal
Das
schon
stimmt,
fast von
ja.
den Zwoen. Und dann am Schluss dieses Getue. Ich meine, wobei auch das übertrieben: Cesaro muss die arme New Day trösten und der andere sagt, nee, ist mir völlig wurscht, gib mir die Gürtel. Und dann geht er in seine Cesaro-Section, okay. Aber also das Match an sich war schön flott, ja. Es ging ja auch ratzfatz los.
Ja.
Und ohne viel Gedönsens, ohne, ich meine, die Opfer-Moves, wie war das, Woods springt für beim, was war es, ein Spear war es doch, oder?
Der Bro-Kick, den Bro-Kick hat er eingesteckt, unter anderem.
Brokick, das war's. Okay, verwechseln natürlich prompt wieder. Aber also, dass er so nahe geht und dass er eben die Third Person, also der dritte Mann, Vorteil nicht aufgeht. Und was ich auch schön fand, es gibt hier hinten auch auf YouTube tauchen ja dann immer so ein paar Backstage-Reactions auf. Haben sie immer. Da hat mal auch jemand, fragt die New Day, ob sie was sagen, und die sind total frustriert und sind total still, was sie sonst nie sind, und gehen geknickt weg, und bloß der Woods sagt kurz, nee, jetzt ehrlich, sorry, nee, geht nicht, und sind weg. Fand ich super. Also, keine Ahnung, wobei ich auch ganz froh wäre, wenn man sie jetzt hoffentlich nicht jetzt diesen Montag dann gleich wieder irgendwie rumkaspern sieht, und dass die jetzt wirklich mal ein bisschen so quasi eine Durchschnaufpause kriegen.
Ja, oder eine
Aber
Entwicklung zumindest. Also das New Day sind jetzt eigentlich an dem Punkt angelangt, wo sie sich verändern müssen. Also die haben jetzt eigentlich die letzten, also von den 400, wie viele Tage sind es? 400 irgendwas Tagen hatten sie eigentlich, 300 Tage waren sie Babyface und haben eigentlich ihre Comedy-Geschichte da durchgezogen. Das war alles unterhaltsam und nett, aber jetzt ist eigentlich der Punkt angelangt, wo sie sich weiterentwickeln müssen. Sprich, ich könnte mir da sogar vorstellen, dass sie jetzt nochmal dann irgendwann in die böse Richtung tendieren und man halt vielleicht da wieder so ein bisschen weggeht von diesem kindgerechten Booty-O's-Krams, was die jetzt in den letzten Wochen und Monate gemacht haben. Ich hoffe, dass da jetzt sich bei denen wieder was entwickelt und dass es nicht einfach nur darauf hinausläuft, so, wir haben jetzt noch ein Tag-Team, was jetzt halt eben um die Titel mitstreitet. Das fände ich sehr langweilig, sondern die sind ja das Aushängeschild der Tag-Team-Division, aber als solches müssen die es jetzt auch entwickeln. Und ich finde, da ist vielleicht jetzt auch wieder ein Heel-Turn angesagt, um andere Teams auch dann wieder zu stärken. Muss mal abwarten. Ich möchte aber hier nochmal.
wobei eins, ich sehe es schon, wenn die jetzt zum Heel turnen, dann rat mal, wer dann wieder den kurzen Strohhalm zieht, quasi.
Wieso meinst du denn Cesaro und Sheamus oder was
Nein,
meinst du?
der klappt natürlich, weil das sind ja eigentlich die Nummer 1 Heels, und wenn aber jetzt dann New Day ihnen quasi auf der gleichen Seite wieder ihnen vor der Nase steht, dann kriegen sie wieder nichts auf die Reihe. Weil wenn dann zwei Heel-Teams gegen die Faces, ich meine, Cesaro und Sheamus sind ja doch eher Face wie sonst was, auch wenn Sheamus ein Kotzbrocken ist, aber er ist zumindest der gute Kotzbrocken, so ungefähr. Und jetzt müssten eigentlich Anderson und Gallows als Nächste drankommen, aber wenn dann halt, wenn jetzt wie tatsächlich New Day in Eilspur geturnt wird, dann geht es da vielleicht wieder nach hinten los.
Ja, ich habe ja noch so ein bisschen leise Hoffnung, dass man vielleicht den Bullet Club wieder aufleben lässt, wenn Finn Bálor wieder fit ist. Also, dass man die drei vielleicht zusammentut und dann vielleicht gegen New Day oder so, dann wird zwar New Day weiterhin Face oder ich weiß es nicht, das werden wir sehen. Ich finde halt so eine Dreierfehde finde ich immer tendenziell sehr interessant und wird da einfach mal abwarten, was da passiert. Es wird ja auch gemunkelt, dass AJ Styles vielleicht sogar auf lange Sicht zu Raw getradet werden soll, weil Vince den so super findet. Mal schauen, ne? Aber ich möchte ja noch eine Aktion hervorheben, die ich halt richtig geil fand im Kampf. Also mal abgesehen davon, dass ich fand, dass Cesaro und Kofi Kingston eine unfassbare Chemie miteinander haben. Also was die an akrobatischen Kontern und Turnereien da vollführt haben, das fand ich wieder absolut großartig. Aber ich fand eine Aktion ganz besonders schön, wo Cesaro Kofi Kingston quasi aus dem Suplex in den Gotch Piledriver genommen hat. Da habe ich auch gedacht, so, alter Schwede, ey, weil wie der den Kingston da durch die Gegend manövriert, das ist schon cool. Und ich mochte auch diese Dynamik im Kampf. Wir hatten ja eigentlich gar keine klassische Hot-Tag-Phase, sondern es war ja wirklich eher so, dass die beiden Teams irgendwie so um die Vorherrschaft gerungen haben und am Ende haben dann beide Teams irgendwie so abwechselnd ihre Finisher gezeigt und immer wieder konnte dann das gegnerische Team auskicken und irgendwie was einfallen lassen, bis dann am Ende dieser Trick mit dem angedeuteten Wechsel den Sieg gebracht hat für Cesaro und Sheamus. Also da hat dann Cesaro den Arm ausgestreckt, Sheamus wollte abklatschen, Cesaro hat den Arm aber zurückgezogen. Dadurch war Sheamus der reguläre Mann im Ring. Cesaro hat dann am Ende noch den Thunder in Paradise, nein, Trouble in Paradise eingesteckt. Und dann hat aber Sheamus eben den Pin geholt. Und das war echt eine coole Situation, wo man auch als Zuschauer mal wieder gesagt hat, so geil, das habe ich noch nicht gesehen. Und das schafft man ja heutzutage nicht mehr ganz so oft.
Wobei in dem Match auch relativ am Anfang war mal irgendeine die Aktion, wo Sheamus versehentlich Cesaro trifft.
Ja, das sah ein
Das
bisschen merkwürdig aus.
war halb gebotcht, hatte ich den Eindruck. Da ist der Dings Kofi, glaube ich, war es zu schnell weggegangen, und dann sah es ein bisschen dumm aus, weil man. Und es war in der die ganze Show gab es mehrfach so Situationen, wo man den Eindruck hatte, da hat nicht immer alles ganz gepasst. Aber das stimmt schon. Ich bin auch ganz froh, dass Cesaro seine beeindruckenden Aktionen hinsetzt, aber nicht die keinen 619. Den finde ich, den kann er zwar, aber er sieht einfach zu plump aus für einen Mann von dieser Größe. Das wirkt einfach nicht mehr nicht
Ich
mehr
glaube, das geht da,
ansehnlich.
ich glaube, da geht es eher so ums Prinzip, so nach dem Motto,
Ja.
der kann alles zeigen, weißt du,
Ja,
weil er
schon.
der Swiss Superman ist. Aber ich gebe dir da recht, also die Aktion ist einfach, da ist er halt einfach ein bisschen zu groß und zu schwer für. Da ist einfach nicht der Schwung dahinter, wie das bei kleineren Athleten der Fall ist.
Also man, bloß weil es geht, muss man es nicht tun, so ungefähr. Aber nee, das war ein tolles Match, das hat super passt. Das war,
Das war
ja.
echt ein schöner Opener, schöne runde Sache. Und ja, dann lass uns doch gleich zum zweiten Kampf springen. Das war dann nämlich, ja, das Monster gegen den Underdog from the Underground. Also Sami Zayn gegen Braun Strowman. 10 Minuten Zeitlimit. Sprich, Zayn musste 10 Minuten überleben und durfte nicht aufgeben. Und das war ja auch das war eigentlich ein Kampf, der ist gemacht für Sami Zayn. Weil er konnte da leiden und Braun Strowman konnte austeilen und konnte gut aussehen und sich als Monster positionieren. Und in dieser Form konnte ich dann auch ganz gut damit leben, obwohl ich es halt ein bisschen übertrieben fand, dass Zayn schon nach 2 Minuten am Boden am Kriechen war, als ob er gerade schon 3 Stunden, weiß ich nicht, Workout hinter sich hätte oder sonst irgendwas.
Ich finde, mir hat es irgendwie, es hat so halbgar gewirkt für mich. Zum einen, Braun hat zu wenig agiert, um wirklich zu gewinnen. Er hat zwar eben down auf die Fresse gehauen und hat dann liegen lassen und gewartet, bis er wieder aufsteht, so ungefähr.
Ja,
Und
genau, ja.
jetzt machen wir mal rund, weil vor allem, weil er gesagt, noch dazu, keiner schafft es überhaupt mal 2 Minuten mit mir. Und dann sind wir bei 5, 6 Minuten und ja, lass man rumliegen, statt dass man jetzt quasi endgültig platt machen. Das wurde auch im Nachhinein noch thematisiert. Ja, nach 4 Minuten hat dich der Ringrichter quasi 2 Minuten gerettet, sagt dann Booker zu Sammy und bla. Es ist ja nicht einmal falsch. Es ist alles, also ich fand, mir war da ein bisschen zu wenig Konsequenz in den Aktionen von Braun. Also nicht in den Moves. Die waren schon Wumms. Dem machen wir den klein und rund, indem man platt hauen. Das kam gut rüber, aber eigentlich das ganze Match so, das so nach dem, vor allem dann am Schluss ist ja dann das, mir kam es so vor, als ob es Braun völlig wurscht ist, ob er jetzt tatsächlich gewinnt oder nicht oder was oder wie. Ja, es war mir zu inkonsequent und ohne Plan. Ich weiß nicht. Also, und dann gewinnt halt Sammy, ist auch nicht happy, weil er beschwert sich dann wiederum, dass er ja, hätte man ihm noch 1 Minute Zeit gelassen, hätte er tatsächlich richtig gewonnen. Und ich weiß nicht. Also, gut, es sollte ja offensichtlich kein Abschluss sein, wohl. Für die ganze Geschichte.
Nee, das wird noch weitergehen. Es sah ja auch am Ende so aus, als wäre Sammy ja wirklich fast vom Sieg nicht allzu weit entfernt gewesen. Er hat ja einen
Ja.
Helluva-Kick da noch gezeigt. Man muss natürlich jetzt hier noch das Eingreifen von Mick Foley erwähnen, der dann irgendwie ab Minute, ich glaube 6 oder so, kam er dann zum Ring mit einem geknoteten Handtuch in der Hand, was ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig fand. Es hat mich irgendwie aus der Bahn geworfen, dass da ein Knoten im Handtuch war. Fand ich sehr merkwürdig.
Ja, damit es besser fliegt, klar.
Vermutlich, ja, aber ich fand es trotzdem merkwürdig. Wer macht denn Knoten in sein Handtuch?
Damit das
So
nicht
was.
vergisst, seinen
Ja,
Auftritt.
habe ich auch gedacht, wirklich. Nee, aber das war. Und Mick Foley hat dann eben noch so ein zusätzliches, ja, so ein bisschen Dramatik mit reingebracht, mit diesem Handtuch. Und dann hat am Ende hat es dann. Ich glaube, Braun hat es dann ins Publikum geworfen, war das
Na,
nochmal, ne?
ich glaube sogar
Oder war es
Sammy,
Sammy?
ne?
War es Sammy? Ich habe es gerade
Ja,
nicht mehr
der war
genau im Kopf.
so nach dem Motto, jetzt muss ich es wegwerfen, sonst wirft es am Schluss doch noch rein oder so. Ich könnte, ja doch, Sammy war es. Ich habe gerade nachgeschaut.
Ja, Sammy war es,
Also
okay.
es war, ja, und dann im Endeffekt, ich weiß nicht, mir war das auch wieder zu ein bisschen unausgegoren. Braun ist total, also ich finde es sehr beeindruckend immer noch, wobei die bauen mir den zu sehr als unbesiegbar auf, und dass du nur ein komischer Zufall ihn quasi aus der Bahn werfen kann. Dazu gibt es mir halt dann zu wenig Leute, gegen die er wirklich könnte, außer Leute, die mal alle nicht mehr sehen wollen, weil gegen Big Show oder gegen Mark Henry und nach, dann wird nicht
Gut,
spannend.
John Cena wird ihn dann wieder hochheben zum FU und so und dann geht's ab.
Ja, aber der ist doch bei SmackDown. Das geht doch
Ja,
nicht.
trotzdem, da kommt er drüber.
Wobei, ich mal übrigens, um hier ganz kurz reinzugrätschen, nachdem ja der Rumble 4 Stunden lang ist. Eigentlich jetzt nach dem Brand Split könnte ich mir das vorstellen, dass die 4 Stunden besser zu füllen sind, weil sie ja einfach jetzt mehr Fäden auf einmal abfeaturen können. Die Frage ist nur, ich befürchte nur, die machen die 4 Stunden nicht mehr Matches, sondern bloß die Matches noch länger, wie sie sein müssten.
Ja, ich fände es halt ganz nett, wenn sie beim Rumble wieder 2 Minuten Intervalle machen würden, statt 1,30, wie es die letzten Jahre waren, damit der Rumble einfach wieder ein bisschen länger ist. Ich finde, das ist ja das Ding, was da gefeatured werden sollte. Der Rumble ist der Hauptkampf und der sollte auch wirklich mal, warum sollte er nicht 1 Stunde oder 1 Stunde 10 Minuten gehen?
Ja, das
Das
hat
fände
er
ich.
auch schon hin und wieder eben.
Ja, eben, aber in den letzten Jahren war es ja eigentlich immer so, dass sie die Zeit reduziert haben, damit der halt eben nicht so lange geht. Und deswegen hätte ich dann lieber einen sehr, sehr langen Rumble, als dann noch viel, viel mehr Matches davor. Ich finde 4 Matches. Und dann ein langer Rumble ist eigentlich vollkommen ausreichend. Plus halt ein bisschen Storyline-Gedönse, vielleicht ein Interview oder sonst irgendwas.
Also von mir aus können Sie auch beim Rumble einfach sagen, diesmal, weil wir jetzt den Brand Split und neue Ära, machen wir 40 Leute. Das gab es ja auch schon mal.
Oh.
Ich meine, klar, da wird das Match nicht unbedingt besser, aber das Interessanteste im Rumble ist immer noch für mich, wer kommt und kommt eine Überraschung, so ungefähr.
Ja, aber ich
Aber.
fand, das war ein bisschen zu viel damals. Das war der Rumble, den Alberto Del Rio gewonnen hat. Ich fand das echt zu viel, weil also das war, weiß ich nicht, da hat man auch so viele Leute dabei gehabt, wo man sich gefragt hat, so, hä, was sollen die denn da? Zum Beispiel, ich würd zum Beispiel kein Cruiserweight in den Kampf mit reinschmeißen, das auf jeden Fall nicht. Und ich würde auch gewisse Tag-Teams davon ausnehmen, damit du halt wirklich mal eine hochkarätige Card hast und nicht eine Card, wo du das Gefühl hast, da wird halt immer aufgefüllt, ne?
Wobei
Und
natürlich die Cruiserweights, da müssen wir auch noch kurz auffassen und da machen wir, wenn der Kampf dann kommt. Da habe ich auch einen Gedanken noch dazu, aber nee, also stimmt schon, Füllmaterial. Wobei ich finde, als Füllmaterial gute NXT-Leute mal hochziehen und dann jetzt für ein Match reinschmeißen.
ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Samoa Joe als Überraschungsgast da mit
Ja.
dabei sein wird und der dann auch im Main Roster bleiben wird. Da bin
Ja,
ich.
oder. Ja, wobei, war nicht, ich glaube, haben es Baron Corbin, haben es nach dem WrestleMania, war er gleich befördert oder haben es ihn
Ja,
erst
ja.
nochmal? Okay, aber Bayley kam nicht sofort.
Genau, Bailey kam später, ja. Bailey
Bayley hat
hatte.
einen Gastauftritt quasi und dann einen Monat später haben sie es dann geholt, so ungefähr.
Genau. Aber wie gesagt, bei Samoa Joe kann ich mir das halt schon vorstellen. Der ist jetzt einfach so weit. Er hat jetzt gerade seinen Titel wieder verloren. Seine Fehde mit Nakamura ist durch. Es gibt genug Talent bei NXT aktuell, dass seinen Verlust irgendwie wieder auffangen könnte. Und entsprechend finde ich, sollte man jetzt Samoa Joe hochholen und dann, ich weiß ja nicht, mal gucken, gegen wen man ihn fehden lässt. Also da gibt es ja genug Kandidaten.
Ja. Wobei ich gerade mir eben denke, gegen den lässt man Nakamura fäden, bleibt ja eigentlich bloß nur Bobby Roode. Alles andere drunter
Genau.
ist, fühlt sich nicht genug an, so ungefähr.
Genau, Bobby Roode wird es ja auch höchstwahrscheinlich werden. Und jetzt
Oder
hier.
Nakamura gegen Sanity. Das wäre ein bisschen seltsam, aber irgendwie auch mal, zumindest interessant durch die Kontraste. Egal. Aber das ist NXT, das werden wir schon sehen, was passiert in,
Genau.
wo sind's? In San Antonio dann wohl
Ja,
auch. Ja,
ja.
genau.
Ja, aber Hauptquatsch hier. Wir sind ja auch nach wie vor bei Sami Zayn gegen Braun Strowman eigentlich. Sind ein bisschen abgedriftet. Am Ende vom Tag hat Sami Zayn halt die 10 Minuten durchgehalten, hat am Ende noch seine Aktionen zeigen dürfen. Und man kann natürlich sagen, er hat ja fast gewonnen, aber es hat dann eben doch nicht gereicht, weil dann die Zeit ausgelaufen ist. Ich fand den Kampf für das, was er war, okay. Es war manchmal ein bisschen konstruiert, aber damit konnte ich leben in dem Kampf.
Ja.
Also das war okay. Da habe ich schon deutlich Schlimmeres Konstruiertes gesehen.
Ich finde, ich muss tatsächlich sagen, ich finde ganz interessant, wie gut sie Strowman tatsächlich positioniert haben, nachdem sie ihn vom Rest der Wahl jetzt abgesplittet haben. Weil da war er ja eigentlich nur der große, unbewegliche Block, der halt auch nur da war. Und jetzt hat er zumindest seine Figur als fast unschlagbarer Ömmel, der da steht, wirkt ganz ordentlich. Und der ist ja auch, er kann halt offenbar doch ein bisschen was.
Ich
Das
glaube halt auch. Also ich finde ihn auch so von der Motorik her finde ich ihn echt überraschend gut. Also er wirkt relativ schnell, er wirkt auch relativ sicher inzwischen im Ring. Ich habe das Gefühl, dass da wirklich was Gutes ranwächst. Also auch jemand, der, ich will, da erwartet man ja gar keine 5 Sterne, super geile Matches, aber zumindest jemand, der andere Leute gut aussehen lassen kann und um die man herumarbeiten kann, sagen wir es mal so. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass das ein sehr interessanter Big Man für die nächsten Jahre werden wird, wenn der sich nicht irgendwie zwischendurch die Knie oder sonst irgendwas zerschrotet.
Ja, und so wie halt Luke Harper zum Beispiel, genau. Wobei ich irgendwie die Sorge habe, dass sie irgendwann dann Braun wieder zu seiner zur Familienvereinigung zurückschicken und dann wieder alles aus dem Ruder läuft. Aber ich meine, dass die war jetzt gerade so komisch, ich habe das irgendwie nicht so ganz registriert. Also jetzt funktioniert es super. Aber wie das tatsächlich, wie so Orton jetzt bei den Wyatts ist, nach diesem ganzen Hin- und Her-Gedönsens, das ist mir irgendwie an mir vorbeigezogen, weil ich war dann plötzlich halt einfach so, ich so, hä, was?
Genau, das
Aber.
war halt relativ schnell mit dieser Kane-Geschichte und dass er dann Kane quasi für die niedergestreckt hat und so. Ich fand das auch ein bisschen Holterdiepolter, ehrlich gesagt,
Ja, aber
aber
jetzt funktioniert super. Also
eben.
hätten sie das 2 Monate vorher schon erledigt, so im Schnelldurchgang, Orton Brain gewaschen quasi, dann wäre das viel besser gewesen. Aber egal, das funktioniert jetzt, aber das ist ja auch wieder SmackDown, da funktioniert eh vieles besser, würde ich so sagen.
Das stimmt, das stimmt. Ja, es ist so ein bisschen die rundere Show einfach. Also es liegt
Ja.
vielleicht an der Kürze der Show, es liegt vielleicht an dem etwas kleineren Kader oder sonst irgendwas, aber es wirkt alles ein bisschen runder einfach. Also auch die Storys wirken ein bisschen zielgesetzter, als das bei Raw der Fall ist. Und das zieht sich jetzt eigentlich ja gerade, wenn du, je höher du in die Kardregionen gehst, umso mehr fallen eigentlich dieses Ungleichgewicht, umso mehr fällt das halt eben auf. Ich fand jetzt zum Beispiel nächsten Kampf ist Seth Rollins gegen Chris Jericho. Seth Rollins gewinnt klar durch ein Pedigree am Ende. Den Kampf an sich finde ich gut, aber ich finde halt diese ganze Fehde, also die ganze Seth Rollins, Kevin Owens, Chris Jericho, Roman Reigns Fehde, finde ich super anstrengend. Und ich finde, dass Kevin Owens aus dieser ganzen Geschichte eindeutig als Verlierer hervorgeht, weil er im Schatten von allen drei Leuten ist, obwohl er Champion ist.
Ja, das haben wir, da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Aber den Seth Rollins-Jericho-Kampf, ich finde auch, ich meine, dass du hier in dem Fall, Seth Rollins wird seit seiner Rückkehr diese meiner Meinung nach sehr gut inszeniert. Also diese Doku, die war großartig.
Das stimmt.
Und dann kommt er und haut da Reigns auf die Fresse und am nächsten Tag haben sie es halt dann fehlkalkuliert, machen ihn erstmal einen Monat lang zum Heel und dann turnen sie ihn erst und jetzt ist er als Face langweilig. Da war, haben sie den falschen Moment erwischt, finde ich irgendwie.
Ja,
Und
auf
irgendwo
jeden
hat
Fall.
Rollins, ist mal gerade, der flattert ein bisschen so im Wind und hat halt auch charismatechnisch haben sie ihm ausgerechnet Leute hingesetzt, die also mit Jericho Owens ein Duo, das halt einfach ihm mehr als ebenbürtig ist aktuell.
Ja.
Und er hat dafür keinen Buddy, mit dem er so auftrumpfen kann, sage ich jetzt mal, weil Reigns ist vieles, aber sicher nicht ein begnadeter Charismasprecher.
Obwohl ich es beim letzten Raw ja ganz lustig fand, wo sich da Kevin Owens verhaspelt hatte und dann
Ja.
Roman Reigns mal zur Abwechslung ein bisschen Spaß machen konnte.
Bei Owens bin ich immer nicht, da kommt es mir immer so vor, als ob der das wirklich einfach so ad lib raushaut. Dass
Ja.
der nicht viel vorbereitet. Der hat auch so einen Sprachstil, der halt einfach nicht so, ich bin ein präsentierender Mensch, sondern so halt wirklich so raus, oder ich sage jetzt, was mir gerade einfällt, mäßig. Deswegen fühlt sich bei mir auch immer diese, oh Gott, ich habe jetzt Sorge um meine Freundschaft mit Chris, ich schenke dir einen Schal, ich rede gegen die Wand fünf
Ja.
Minuten lang, wo ich die ganze Zeit darauf warte, dass es nur irgendein Twist kommt, von wegen, Rollins hat das Schild an die Tür geklebt und da ist gar nicht Jericho drin oder irgend sowas. Hab aber nichts, das wurde ja ganz straight gefahren, das sollte ich also ernst nehmen. War sehr bemüht. Ich fand auch das Eingreifen von Owens hier in diesem Match irgendwie so völlig planlos und hat nicht gewirkt. Null.
Ja.
Weil entweder haben sie das verbockt ein bisschen oder er kam nicht richtig in den Ring oder irgendwas, aber das hat sich einfach richtig doof angefühlt. An der
Der
Stelle.
gesamte Kampf, beziehungsweise die gesamte Präsenz von Owens in dieser Szene war halt auch nicht da, finde ich. Also du hast irgendwie das Gefühl gehabt, dass irgendwas stimmte da nicht. Und irgendwie hat er sich da vielleicht nicht wohlgefühlt oder sonst irgendwas. Es wirkte einfach merkwürdig und deplatziert halt in diesem Zusammenhang. Und dass du jetzt auf einmal dass der Champion, also wohlgemerkt, wir sprechen hier nicht über eine Mid-Card-Fehde, da kommt der oberste Obermufti von WWE. Also das muss man ja sagen, Raw ist die Flagship-Show, also ist der Universal Champion eigentlich das höchste Tier von WWE. Das höchste Tier von WWE. In dem ersten Segment schenkt er seinem besten Kumpel einen Schal, dann greift er ein und es bringt nichts. Dann versucht er irgendwie zur Umkleide zu kommen und wird draußen stehen gelassen. Wie verdammt nochmal wird denn hier der Champion
Ja, es ist
dargestellt?
vor allem, weil Owens ja normalerweise so eine selbstsichere Don't give a fuck Figur hinstellt und abgibt, aber so hier so der unsichere Bursche ist, der sich Sorge macht, dass ihn sein Kumpel nicht mehr lieb hat. Was, ich weiß, es soll ihn vielleicht menschlich machen, aber es wirkt einfach an dem Moment, an der Stelle einfach verkehrt. Und auch
Ja.
noch dazu, Jericho sagt ihm, bleib auch da wieder, bleib weg bei dem Match, ich mach das selber. Und dann kommt der so unmotiviert raus und dann das ist alles ein bisschen komisch. Aber
Ja.
also ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass das jetzt ein Moment war, wo das Match sonst rum gewesen wäre. Es war ja auch klar,
Nö.
er hat das Match eben nur dadurch erst dann wirklich verloren. Deswegen alles, ich meine, das ist natürlich, wie sich dann rausstellt, alles gefaked war, ja toll, aber es wirkt halt trotzdem unrund.
Ja, ansonsten der Kampf zwischen Rollins und Jericho, den fand ich insgesamt recht gut. Also ich fand, der ging ein bisschen langsam los, aber gegen Ende hat es dann zumindest noch ein bisschen Tempo aufgenommen. Und da muss man halt auch mal sehen, Jericho ist ja nun mal nicht der Jüngste, aber der kann halt auch immer noch mit den Jungen ein richtig gutes Match auf die Beine stellen. Ich fand diesen Kampf annehmbar. Nicht so, also sagen wir es mal so, vor 5, 6 Jahren hätte Jericho da wahrscheinlich noch zusammen mit Rollins die Hütte abgerissen. So war es ein guter Kampf, mit dem ich in der Midcard absolut leben konnte und das Eingreifen am Ende war halt für'n Eimer.
Kann man so ganz gut sagen.
Ja, für den Eimer ist ja aktuell auch nach wie vor so ein bisschen die Cruiserweight Division irgendwie. Also, nächster Kampf ist dann das Match um die WWE Cruiserweight Championship zwischen Champion Rich Swann, Brian Kendrick und TJ Perkins.
Und ganz wichtig am Kommentar Austin Aries, the best
Genau.
man who ever lived,
Ja.
der ja auch bei 205, wenn ich richtig verstanden habe, auch mitkommentiert.
Genau.
Das finde ich ja auch gar nicht doof, dass man jemand, der halt jetzt nicht kann, verletzungstechnisch, dass man den, der ja auch eigentlich ordentlich reden kann, ganz klar. Er kann besser reden wie Byron Saxton auf jeden Fall.
Ja.
Das ist, ja, gut, das kann ein Baum wahrscheinlich auch, aber egal. Also das macht einen ganz guten Eindruck, der, nachdem er auch ganz klipp und klar sagt, und wenn ich wieder fit bin, dann mache ich die eh alle rund. Wobei übrigens kurzer Einwurf, auch bei NXT haben sie jetzt auch einen dritten Mann im Kommentar irgendwie.
genau, da haben sie Percy Watson,
Wer ist das? Muss ich
ehemals.
den kennen?
Der war früher mal, der war in dieser NXT-Show, als das noch so eine Reality-Show
Ah,
war.
okay.
Früher. Der hat einen ganz kurzen Run gehabt, hat sich dann sehr schwer verletzt. Ich weiß gerade nicht genau, wo dran. Und wird jetzt aktuell als, ja, wie gesagt, als Kommentator da eingesetzt. Ich finde ihn als Kommentator ziemlich belanglos.
Ja, also
Irgendwie. Der ist halt
solange.
irgendwie ganz lustig, aber halt mehr nicht.
Ja, wenn ich ihn wegignorieren kann, geht er ja noch. Aber der Punkt ist, ich habe mal auch gedacht, wie ich das mitbekommen habe, warum muss ich bei NXT jetzt wieder unbedingt einen dritten Mann, wenn ich ein Duo habe, das funktioniert? Das ist warum? Warum? Aber
Ja,
gut, das.
ich kann mir halt vorstellen, vielleicht will man auch auf lange Sicht, also vielleicht will man ihn erstmal als Kommentator etablieren und vielleicht geht dann irgendwann Corey Graves von NXT weg, weißt du?
Ja, das
Da,
kann. Es wäre sehr
der,
traurig, aber gut, ich meine, wäre
der
zumindest
fährt ja
konsequent.
mental echt eine harte Schicht, um es mal so auszudrücken. Also er ist
Ja.
hier quasi am laufenden Band in irgendwelchen Shows da zu sehen und dann hat er noch seine anderen Geschichten, die er macht. Also der ist ja schon ganz gut eingespannt. Ich könnte mir das vorstellen, dass man so sukzessive Corey Graves da irgendwie so langsam Richtung alten Teil schiebt.
Wahrscheinlich, ja. Nee, aber
Ja.
Cruiserweight-Match, genau.
Genau,
Also.
Cruiserweight-Match. Mal wieder geballte 6 Minuten Cruiserweight-Action war an sich eigentlich eine recht launige Angelegenheit, weil dadurch, dass es halt ein Three-Way war, ging es halt da relativ schnell hin und her. Aber es hat mal wieder im Publikum keinen Arsch interessiert.
Das war sehr, sehr bitter. Und ich hatte auch den Eindruck, also vielleicht war es gewollt, vielleicht nicht ein bisschen, als ob da am Anfang was schief lief und das Match aus dem Ruder gezogen hat, ein bisschen. Weil
Okay.
einmal Swan über Kendrick drüber hupfen wollte und dann halb hängen geblieben ist. Und für mich sah es so aus, als ob da Kendrick ein bisschen mehr am Schädel mitbekommen hat, wie er sollte. Und der war ja auch recht wenig im Match drin
Das kann
eigentlich.
sein. Vielleicht
Das.
musst du sehr viel improvisieren, meinst du?
Ich habe, also man weiß es nicht, ich habe es auch sonst nirgends gelesen, aber mir kam es wirklich so vor, das war kein sauberes Boxsprung, den vom Swan, er ist aus irgendeinem Grund hängen geblieben mit einem Fuß und da war auch so eine ganz kurze Pause, wo Kendrick am Boden liegt, sich an den Kopf fasst und Swan so drauf schaut und nicht, es kam mir wie ein Moment der Unsicherheit vor und dann schiebt dann raus. Also
Ja.
es war offensichtlich nichts Schlimmeres, aber es kam mir fast so vor, als ob das irgendwie das ganze Match ein bisschen umgekippt hat, weil der halt dann nicht mehr ganz so konnte. Vielleicht aber auch nett, das kann man bei den Cruiserweights ja nicht so ganz genau sagen. Wobei auch am Schluss, wo war eigentlich Dingsens Kendrick am Schluss?
Ich glaube, der lag draußen oder so. Aber ich fand auch das
Eben.
Ende sehr abrupt, so insgesamt.
Ja.
Also diese Aktion, wo dann, ja, Swan relativ schnell Perkins den Spin-Kick verpasst hat, das kam irgendwie sehr out of nowhere. Und ich finde diesen Spin-Kick auch jetzt nicht so wuchtig, dass man da jemanden direkt ausnockt nach ein paar Minuten. Also ich weiß es nicht. Es wirkte halt ein bisschen sehr schnell und es hätte für mich gerne noch so 2, 3 Minuten weiterlaufen können. Aber wer weiß, vielleicht ist da wirklich irgendwas gelaufen. Vielleicht war die Abschlusssequenz anders geplant. Also ich habe bis jetzt auch noch nichts gesehen, ob da eine Verletzung oder sonst irgendwas vorliegt. Kann ja sein, dass der sich da irgendwie eine Gehirnerschütterung oder sonst irgendwas zugezogen
Und vor
hat.
allem, weil auch Perkins eben dann komplett die Nachmatch-Engel überhaupt nicht mehr wahrzunehmen war. Der war nicht da. Ich
Du
meine,
meinst Kendrick.
Kendrick, ne? Genau, Kendrick. Wieso verwechsel ich die eigentlich? Weil die Namen so ein bisschen ähnlich klingen.
Naja.
Ja, beide haben ein I drin. Haha.
Ja, so.
Und ein K. Mehrere teilweise. Nee, aber ja, auch man könnte es natürlich erklären mit Heel- und Face-Alignment, aber ich habe eher den Eindruck, dass da Kendrick eben rausgenommen werden soll. Aber gut, wir wissen es nicht. Jedenfalls, das Wichtige am Match war ja faktisch eigentlich nicht das Match per se, sondern was danach passiert ist.
Genau, da kam dann Neville zum Ring und man dachte so, also ich habe damit gerechnet, dass es jetzt irgendwie eine klare, einfach eine faire Herausforderung gibt von Neville an Rich Swann. Ja, nix ist, stattdessen kloppt einfach mal Neville beide um und das Publikum hat's geliebt und hat gerufen, Thank you, Neville. Und ich glaube auch zu einem Pop, den hat Neville auch schon sehr lange nicht mehr so in dieser Lautstärke gehört. Also.
Ein Red Arrow hätte er noch machen müssen, dann wäre es noch lauter geworden, aber
Ja,
gut.
das hätte ich übrigens, ich habe auch gedacht, so ist das eine gute Idee und dann bin ich aber zum Entschluss gekommen, das hätte wiederum dafür gesorgt, dass er halt wiederum zu klar als Guter dasteht. Ich fand, dass er da die einfach nur niedergemacht hat mit Kicks und Schlägen und Co. Fand ich eigentlich in dem Moment sehr passend, weil das seine härtere
Genau.
Gesinnung dargestellt hat und nicht
Richtig.
nur irgendwie so, ich will jetzt hier nicht scheinen, sondern ich will jetzt hier einfach hart sein.
Und er hat und sein böses Bärtchen hat er, ja gut, das hat er vorher auch schon gehabt. Da war auch noch ganz, was auch noch sehr gut dazu kam, dass eben auch wieder Corey Kommentargott Graves, den ich ja sehr schätze, eben da auch seine frühere Vergangenheit mit Neville so schön einwirft. So,
Ja.
mein ehemaliger Tag-Team-Partner, damals hätte er sowas nie getan, so nach dem Motto, oh, ich bin, ich, I approve, also ich. Ich finde es gut, was er macht. Ich bin aber gleichzeitig schockiert, dass er es macht. Weil früher war
Ja.
er so ein guter Junge, das da jetzt nicht mehr. Und nach dem, auch das wieder Backstage-Reaktion auf YouTube war dann auch so, der Reporter will ihn gerade so fragen, was und wieso. Und der sagt dann nur, du solltest nicht überrascht sein. Also so nach dem Motto, ich will jetzt hier, ich fühle mich zu wenig genutzt, was ja auch korrekt ist. Man hat ihn ja kaum mal gesehen im Fernsehen. Also er war auf Tour mit dabei und durfte da auch entsprechend gewinnen, aber man hat ihn kaum so wahrgenommen und jetzt hier mische ich jetzt dann halt die Cruiserweights auf, wo er eigentlich natürlich eh hinpasst.
Haben wir uns doch alle schon gefragt, seitdem die Cruiserweight Division eingeführt worden ist, so warum denn nicht Neville?
Ja,
Also.
aber das ist, da habe ich jetzt ein fundamentales Problemchen damit. Die Cruiserweights sind eine eigene Division, die in sich abgeschlossen sind. Was ist dann mit Leuten, die im Main Roster waren? Das heißt, jetzt Neville ist jetzt quasi außen vor. Der darf jetzt nicht mehr gegen Leute kämpfen, die nicht in den Cruiserweights sind. So fühlt sich's ja an.
Ich gehe davon aus, dass das so sein wird, ja.
Es macht für mich aber halt keinen Sinn, dass ich ein Gewichtslimit einführe, aber die Leute sich dann aussuchen dürfen, ob sie in dem Gewichtslimit bleiben oder nicht. Beim Boxen, bei MMA, überall, da gibt's das nicht. Du wiegst so viel, du kämpfst in dieser Gewichtsklasse, pass da
Das
aus.
stimmt.
Und hier beim Wrestling, da rennen halt ein Haufen Leute rum. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, könnte sogar sein, dass Jericho gewichtstechnisch eigentlich ein Cruiserweight sein müsste.
Wenn er vielleicht noch 5 Pfund abnimmt, ist das wahrscheinlich sogar so, ja.
Ja, also, oder, und dann
Nee, da
halt.
sind einige. Also ich meine, selbst
Sami
so jemand
Zayn hat
wie.
es gesagt, er ist es nicht mehr, weil sie das Gewichtslimit gesenkt haben. Aber ich meine, ich habe nämlich die Tage das Unfiltered mit Chris Jericho gesehen, was großartig war. Ich glaube, da sagt er sogar, dass er vom Gewicht her nahe passt. Oder er war auf jeden Fall mal. Jedenfalls, es gibt Leute, die würden da nahe passen. Xavier Woods wahrscheinlich auch.
Ja, klar.
Aber also das ist mir irgendwie zu wischiwaschi. Einerseits sollen die Cruiserweights unter sich bleiben, andererseits, wenn du keinen Bock auf die Cruiserweights bist, dann bist du halt in der anderen. Aber also ein bisschen.
Das ist Wrestling.
Ja, natürlich. Aber da wird es einem halt in solchen Momenten wird es einem so richtig auf die Nase gedrückt. Genauso
Nee,
wie
klar.
Austin Aries, der jetzt dann, wenn er wieder fit ist, wohl bei NXT nochmal ein bisschen dann mit Baron Corbin eine Fehde hatte und das ist das gleiche, Kalisto auch. Und dann halt, oder nee, Sin Cara ist ja in den Cruiserweight, stimmt.
Ja, Sin Cara ist schon, aber Kalisto ist halt noch nicht. Und der hat
Richtig,
ja
er
auch die
ist halt.
letzte Fehde gegen Baron Corbin gehabt. Ja, klar,
Ja.
es ist halt nicht ganz konsequent, sondern es ist dann, man lässt offensichtlich den Wrestlern dann die Wahl, ob sie halt gerne bei den Cruiserweights oder halt eben im
Ja.
Main Roster antreten wollen.
Also es ist halt komisch, wenn dann Aries quasi befördert wird, dann wird er so zu den Cruiserweights befördert, was er ja klipp und klar sagt. Also muss es ja so sein. Es macht ja keinen Sinn, der sagt, ich werde dann Cruiserweight Champion und dann heißt, nö, nix da, du musst jetzt bei den Großen mitmachen, so ungefähr. Also es ist ein bisschen komisch. Vor allem gefühlstechnisch wirkt für mich auch, ein Aries wirkt für mich nicht wie ein Cruiserweight, auch wenn er
Ja,
beipasst.
ja, das stimmt schon, aber man darf nicht vergessen, also Aries ist erstens nicht besonders groß und ich finde, dass die Cruiserweight Division ihn echt gut gebrauchen kann, allein von der Art, wie er redet und von dem Charisma, was er mitbringt.
Ja.
Das ist all das, was noch so ein bisschen fehlt. Also, so viel Charisma zum Beispiel in Rich Swann im Ring verströmt, wenn er da irgendwie seine Spökes macht, so wenig Charisma hat der leider am Mikro. Brian Kendrick hat am Mikro zweifellos irgendwie seine Ausstrahlung. Aber dafür hat er eben einen Kampfstil, der nicht so 100% auf die Cruiserweight Division
Ja,
passt.
der
Austin
wirkt auch wie ein
Aries.
Fremdkörper, finde ich eben. Aber wobei Aries ja auch kein Highflyer in dem Sinn ist. Also irgendwie
Na,
bei
aber
den.
Aries kann das besser kaschieren. Also Aries hat ja schon so ein paar spektakuläre Manöver im Köcher. Also sei es jetzt der Torpedo-Dive unter den Seilen durch, der hat auch noch einen 450, springt er auch. Das passt schon. Der ist auf jeden Fall einen schnelleren Kampfstil, als das Brian Kendrick jemals gehabt hat. Deswegen, also ich mag Brian Kendrick dafür, dass er halt so anders ist. Gleichzeitig sage ich aber, dass es wahrscheinlich der Cruiserweight Division besser tut, wenn da noch jemand dabei ist, der halt reden und wie Cruiserweight wrestlen kann.
Ja,
Das ist so meine Tendenz.
wenn er fit ist, dann werden wir es sehen. Ich meine, die Frage, wobei man immer überlegt, die haben 16 Leute, jetzt haben es dann 17 Leute bei den Cruiserweights. Davon die Hälfte kannst du in der Pfeife rauchen, weil die keinen interessieren, zugegeben.
Sind
Aber
das
selbst,
schon so, sind das schon so viele, echt?
ja, die haben ja beim ersten Tour of Five alle rauskommen lassen. Ich glaube, es waren 16 Leute, aber dann
Ah,
hast du halt
krass, okay.
den Daria Avari und den und den und den und den, also einen Haufen Leute, die. Und dann hast du ja Gran Metalik hat das, glaube ich, seinen ersten Kampf überhaupt erst gehabt.
Ja, es kann sein.
Und der Tozawa war, glaube ich, noch gar nicht dabei. Also der hat noch gar nicht gekämpft. Und Gallagher hat ja jetzt gerade erst angefangen. Also eigentlich, da habe ich mich auch gewundert, wieso Tour 5 plus 45 Minuten dauert,
Ja,
offiziell, weil.
vielleicht Gut, ja, du hast ja noch quasi eins oder zwei Matches bei Raw, sprich, du hast ja eigentlich eine Stunde pro Woche so
Ja,
ungefähr.
also wobei ich das Ganze ja auch, die Positionierung von 205, da, gut, live ist, li natürlich ist es live, aber dafür kommt dann das Talking Smack später, was eigentlich blöd ist, weil es immer direkt nach der Show, eigentlich eine Aftershow sollte nach dem Match sein und nicht eine Stunde später, aber
Ja, vor
egal.
allem haben auch viele Leute einfach nach SmackDown keinen Bock, sich nochmal 205 Live
Genau.
anzuschauen.
Und
Das ist ja auch
nach
ein.
NXT wärst du halt der super Doppelpack am Mittwoch, so wie halt der
Ja.
Cruiserweight Championship auch schon war, aber ist halt nicht.
Eigentlich ja, da wird man immer abwarten, wie das dann mit der UK Championship wird, wenn da jetzt tatsächlich dann daraus noch ein eigenes Format erwächst, wann denn das dann läuft. Also, da bin ich auch mal gespannt. Ne? Das gab es jetzt auch dann die, ja, nicht die Gerüchte, aber es gab ja dann auch die Aussage, dass man daraus eine eigene Sendung machen wird. Wird das eine UK-eigene Sendung werden, sprich nur englische Wrestler, werden da europäische Wrestler eingeflogen? Das kann durchaus spannend werden, was da noch auf uns zukommt, aber so insgesamt. Ja, haben sie Cruiserweight weiterhin schwer und ich finde es dann auch wiederum ganz gut, dass sie jetzt dann wirklich mit Neville oder mit dem Turn von Neville auch eine Geschichte wieder bekommen. Also diese Geschichte von Swan, Kendrick und TJ Perkins, die ist jetzt vorbei, die hat auch für mich nicht gezündet irgendwie so richtig. Wir sind alle miteinander befreundet, aber Kendrick ist das schwarze Schaf unter uns und die anderen mögen sich auch irgendwie. Ich habe es nicht richtig kapiert. Aber mit Neville, da kann jetzt noch was Neues bei rauskommen und vor allem. Ich bin der Meinung, dass man gerade bei den Pay-Per-Views kann man eine Cruiserweight Division am besten in der Form rüberbringen, wenn du irgendwie Three-Way, Four-Way oder sonst irgendwas machst, wo die einfach wie bekloppt durch die Gegend fliegen und dann von mir aus auch mal ein bisschen mehr Zeit bekommen als 6 Minuten, sondern von mir aus 10 oder 12, wo die einfach dann die Show stehlen können mit dem, was sie halt eben können. In 6 Minuten, da hast du ja gar keine Zeit dafür, aber die sollen einfach mal ein bisschen Zeit bekommen, um da so Gas zu geben. Und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht auch mit Neville noch so ein, ja, so jemand sein kann, der die Division besser trägt, als das vielleicht TJ Perkins
Und
konnte.
dass das Publikum dann auch mal reagiert, so ungefähr. Das
Ja.
könnte helfen. Ja, sehr.
Auf jeden
Also,
Fall.
ich meine, die haben ja alle gejubelt, wie Neville dann gekommen ist, aber das ist schon alles ein bisschen bitter. Ganz kurzer Einwurf, weil es mir jetzt gerade einfällt. Gab es eigentlich mal irgendeine Erklärung, wieso der deutsche Kommentartisch jetzt eine andere Besetzung hat, die letzten zweimal?
Nö.
Weil
Also nicht, dass ich wüsste.
ich habe jetzt.
Vielleicht brauchen die anderen Urlaub.
Ja, also, aber es ist jetzt, weil ich nämlich auch spekuliert habe, ob sie jetzt auch vielleicht brandmäßig aufsplitten, was ich jetzt nachvollziehen könnte, wenn ich schon vier Kommentatoren habe, die sich abwechseln in Deutschland, dann schicke ich die einen zu SmackDown und die anderen, aber war ja jetzt nicht. Es waren die zwei wieder, tatsächlich die letzten zwei und Carsten Schäfer und Dingsens sind irgendwie verschollen gegangen.
Sebastian Hackl. Ja, die haben ja im Prinzip gewechselt. Also eigentlich ist ja Sebastian Hackl ist ja, glaube ich, eigentlich deutscher SmackDown-Kommentator. Und also die haben das einfach quasi gemischt. Ich weiß es nicht, vielleicht liegt es auch einfach an den internen Abläufen oder je nachdem, wie jemand Zeit hat. Ich weiß es nicht.
Ja, also
Keine Ahnung.
ich fand es ein bisschen verwunderlich, weil ja die anderen vier, fünf Länder, die immer durchgewechselt werden bei der Kurzvorstellung, sind immer die gleichen auch. Da ist immer der so und so Pomerantsev und der Martin Margolin und natürlich der Funaki und jetzt gut, die Chinesen sind neu, aber man gewöhnt sich an alles.
Das fand ich auch ein bisschen lustig mit den Chinesen, ja. Mit den Mandarinen. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, springen wir mal von den Cruiserweights. Also, wie gesagt, Rich Swann hat den Titel verteidigt, danach gab es einen Beatdown von Neville und dann gab es schon den ersten großen Main Event des Abends und das war das Iron Man Match, wobei es mich immer noch stört, dass es nicht Iron Woman Match heißt.
Ja,
Das
vor
macht mich
allem,
total wahnsinnig.
ja, zum einen das, ich meine, man könnte natürlich jetzt wieder, dann heißt es wieder, es ist zu politisch korrekt, bla bla und Sülz, aber man könnte es ja auch noch rechtfertigen, ein Iron Man Match geht halt über eine Stunde. Und
Nee, aber.
die Frauen-Matches sind immer eine halbe Stunde. Dann ist es halt kein Iron Man im klassischen Sinn, sondern halt ein Iron Woman Match.
Aber es gab aber auch schon Iron Man Matches mit Männern, die nur eine halbe Stunde gingen.
Okay,
Brock
aber
Lesnar gegen Kurt Angle zum Beispiel.
Gut, da sieht man wieder, dass ich eben nicht alles auswendig weiß, aber also ich glaube, die wichtigen in Anführungszeichen sind dann schon die Stundenmatches eher, die größeren, die so legendär und irgendwas. Aber gut, aber einfach Tatsache, es klingt einfach komisch hier, das Ding Iron Man zu nennen, wenn man halt
Genau.
die Frauen beim Iron, gut, das können wir natürlich sagen, der Iron Man, wo die Leute in Hawaii rumrennen, heißt ja auch immer Iron Man, aber wieder was anderes. Aber gut, ist halt wie sie
Ich
ist.
finde es ein bisschen, ich finde es klingt ein bisschen merkwürdig. Und ich meine auch, dass bei NXT wurde das klarer so benannt. Also im Endeffekt ist mir das wurscht, aber ich finde es widerstrebt einfach meinem Kopf, dass
Ja.
das so heißt, sagen wir es mal so. Aber auf jeden Fall, Sasha Banks, gerade erst wieder Champion geworden, tritt gegen Charlotte an. Ja, halbe Stunde fröhliches Ringen und ich glaube schon, dass unsere Meinungen da auseinandergehen.
Wahrscheinlich, ja.
Ich bin gespannt, also weil ich bin auch nicht 100% von dem Kampf überzeugt. Also ich finde, dass der Kampf, dass ihm eine klare Linie gefehlt hat auf der einen Seite und
Auf jeden Fall.
dass die kam für mich erst so 10 Minuten vor Schluss. Da hat der Kampf erst für mich funktioniert. Also eigentlich hätte das auch so ein 20-Minuten-Match sein können, da wäre es wahrscheinlich ein richtig geiler Kampf gewesen. So war es halt ein guter Kampf für mich. So, um es mal auch ganz kurz zu machen. Und wie war das bei dir? Also ich glaube, du bist damit noch ein bisschen kritischer mit dem Kampf als ich.
Also ich glaube, auf den Schluss gehen wir dann eh noch, schätze ich, dann mal gesondert ein, weil der ist ja so eine Sache für sich. Ich weiß, mir fehlt irgendwie, weil sie ja immer alle, muss jetzt zugeben, dass ich den Bailey gegen Sascha nicht mehr so 100% im Kopf habe, wie es da ablief. Aber ich habe mir vor diesem Ironman-Match, mir war es zu bodenständig, nenne ich es mal. Da war zu wenig Spektakel drin. Es war zu sehr, gut, ich meine, das kann man alles storytechnisch erklären, die hassen sich und bla, und dann geht's halt. Aber gerade wie das mit dem Cage-Match-Vergleich, wo es halt Spots ohne Ende gab, die cool waren, irgendwo, hier gab es halt für mich gefühlt kaum mal einen Spot. Da gab es meistens Charlotte haut sie und Sascha gefühlt liegt die Hälfte der Zeit am Boden und weint, weil sie wieder mal verletzt ist. Was ja am Schluss ja auch erkennbar tatsächlich war.
Ja, absolut, ja.
Und dann, und halt gefühlt war auch der Pin für den einen Pinfall, den dann Sascha einfährt, der war kam aus dem Nichts für mich und hat für mich völlig falsch gewirkt an der Stelle.
Du meinst das 1:1? Ja. Oder was meinst du? Das war ja auch, der war ja auch gebotcht, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Das war ja ursprünglich anders geplant und da ist ja dann. Da konnte man dann sehen, dass Charlotte sich noch so hingedreht hat, dass Sascha sie dann noch pinnen könnte, aber das war halt nicht so geplant.
Ja, und das war, also es kam mir, kam sehr, fand ich sehr, sehr komisch, hat nicht gewirkt für mich. Mir war einfach, ich finde, die Frauen haben halt den Vorteil, dass sie sich bewegen können im Endeffekt. Und ich meine, gerade Charlotte, die ja wirklich was halt physisch sehr, sehr viel kann, was halt so nicht ohne sonst geht. Aber mir war das Ganze ein bisschen wie wenn da zwei große Brocken stehen, die sich gegenseitig umhauen und die eine dominiert zu sehr und dann es hat sich gezogen. Es war einfach nicht genug Dynamik drin, was ja, wie gesagt, ich fand auch komisch. Dann erzählen sie die ganze Zeit, der erste Pin ist so wichtig und dann möchten wir möglichst früh, dann dauert es ewig, bis der erste Pin überhaupt kommt. Und dann, also vielleicht hätten wir das Ganze mit nicht auf 2:1 oder 2:2, sondern auf 5:4 ausgehen sollen. Das halt ein bisschen, oder halt vielleicht ein bisschen zu viel, aber halt ein bisschen mehr Dynamik drin und so.
Ja, ja.
Und dann natürlich.
Ich weiß, was du meinst. Also ich hatte gerade in der ersten Phase bis zum ersten Pinfall, da habe ich mir auch gedacht, so, boah, Leute, also da hatte keiner eine richtige Strategie. Das ist das. Ich bin ja dann immer so jemand, der das so von der kampftechnischen Warte irgendwie aus betrachtet. Und mir hatte einfach gefehlt, dass ein Wrestler oder eine Wrestlerin sich da klar überlegt, so wie will ich meine Gegnerin besiegen? Hattest du in diesem Fall nicht. Die sind irgendwie beide so mit den Köpfen aneinander gestoßen und irgendwie sind sie aber nicht auf den grünen Zweig gekommen. Ja. Und da war für mich keine richtige Psychologie dahinter. Ja. Die kam erst zum Schluss rein. Und ich frage mich auch, wenn du als Charlotte Flair da bist, die als Finisher eindeutig den Figure Eight Aufgabegriff hat, die sonst immer die Beine bearbeitet, warum fällt ihr erst 5 Minuten vor Schluss ein, dass sie doch mal die Beine von Sascha Banks bearbeiten kann?
Ja. Und was war da eigentlich? Die hat doch irgendwie ihren Stutzen dann mal umgestülpt. War das irgendwie ein Versehen oder was? Dieses halbe Match hat's den einen, war das eine Stiefel halb umgeklappt und ich habe mich gefragt, hat sie denn irgendwie, sollte das ein Move sein, irgendwas? Nee, also mir fehlt auch hier, ich bin ja in der Hinsicht, wäre ich auch einfach happy, ich verzeihe schon mal 3 Minuten Langeweile, wenn ich dann einen Aha-Moment dafür habe, von dem ich zehren kann, sage ich jetzt mal. Der hat mir hier einfach gefehlt, es war einfach zu viel am Stück, zu wenig und irgendwie bei Sascha, so leid es mir tut, die meiste Zeit habe ich immer den Eindruck, die liegt am Boden und man muss sich Sorgen machen, ob ihr jetzt schon wieder was passiert ist.
Ja, weil, das stimmt also schon,
die weiß, ist ein was bisschen, du meinst. Also sie schafft es nicht, das Leiden so zu illustrieren wie ein Sami Zayn, sage ich jetzt mal. Aber dafür liegt sie zu oft da und man hat den Eindruck, der tut jetzt wirklich was weh. Das ist ja auch wieder so, wer weiß das jetzt schon so genau. Ich meine, ich muss sagen, im Verhältnis fand ich Becky gegen Alexa viel, viel besser. Für mich persönlich finde ich es.
Fand ich nicht, aber egal.
Also mir hat es einfach irgendwie besser gefallen, war halt auch einfach dynamischer und hat auch die Charaktere irgendwie. Und und dann kam halt der Schluss natürlich. Den fand ich halt auch wieder. Ich meine, in sich schlüssig, Klischee, macht auch nichts alles, aber so schlecht umgesetzt für mein Empfinden. Also ich hätte mir.
Was meinst du mit das 2:2, den 2:2 Schluss?
Richtig. Also bis 3 okay. Minuten lang schreit sich Sascha die Seele aus dem Leib, dass ihr alles furchtbar wehtut. Und dann gibt es 2 Sekunden vor Schluss auf, wo schon der Countdown läuft. Leute, dann also entweder, hätte ich mir gewünscht, entweder zieht man es konsequent durch und Charlotte gewinnt auch, oder sie, entweder Charlotte gewinnt vorher, oder sie macht den Pin schon länger vorher,
Ja.
Und dann sagt man halt die letzte halbe Minute, gut, läuft jetzt noch so, damit es nicht so völlig sinnlos gestellt wirkt. Oder sie zieht es halt doch nur durch und ist dann halt von mir aus verletzt und muss dann den Titel aufgeben oder weiß der Henker. Aber nicht so offensichtlich dumm hingestellt. 2 Sekunden vor Schluss. Mein Gott,
Ja, es wird halt sehr, sehr konstruiert,
also
ne?
ich habe auch bei, das war ja bei Match gegen Bayley ähnlich, aber da hat es halt einfach besser gewirkt und gepasst. Weil, ich meine, du hörst schon den Countdown, die Leute zählen schon 10 Sekunden lang runter und dann fällt dir auf einmal auf, oh, das tut mir doch zu sehr weh, jetzt muss ich schnell nur austappen. 2 Sekunden, es war so doof. Und dann das Gedöns und jetzt machen wir halt einen Sudden Death, das war schon okay. Also, dass jetzt Charlotte wieder gewinnt, da muss ich sagen, ich hätte nicht, also einerseits auch das viel zu offensichtlich in Hinsicht, oh, der Perfect Streak 15-0 dieses Jahr, einerseits, andererseits, war ich mal nicht so sicher, ob sie es wirklich machen. Also, ich hätte nicht vorher gesagt, das gewinnt auf jeden Fall Charlotte, bloß weil es halt so sein muss.
Ja, wie gesagt, mich hat's nicht überrascht, dass der Kampf so ausgegangen ist, aber ich finde, es hatte diese Dramatik der Overtime nicht gebraucht. Für mich hätte das genauso gut alles ein bisschen geraffter sein können, dass es quasi 3 zu 2 in der normalen Zeit ausgeht. Und, also wie gesagt, diese letzten 5 Minuten inklusive oder letzten 10 Minuten inklusive Overtime, die fand ich spannend. Ich fand auch, aber wie du schon sagst, wenn man drüber nachdenkt, macht es eigentlich keinen Sinn, dass Sasha Banks da kurz vor 2 Sekunden vor Schluss noch abklopft. Ne? Also glaube ich halt auch, dass man die aushalten kann. Vor allem, wenn man davor schon so Ewigkeiten im Figure 8 gehangen hat. Also es ist generell, also ich fand, ich hatte auch so 2, 3 Punkte gehabt, wo ich ohnehin auch die Glaubwürdigkeit angezweifelt habe. Also das war auch so ein Punkt, das war noch in der ersten Phase des Kampfes, wo dann Sasha Banks einen Sleeper Hold bei Charlotte angesetzt hat. Und Charlotte ist dann im Sleeper Hold, wo eigentlich ja der Hals zugeschnürt werden soll, und sie schreit dann. Und da sage ich mir, nein, wenn dir jemand den Hals abwirkt, dann ist nichts mehr mit Schreien, ne? Dann kannst du, wenn du froh bist, noch ein bisschen röcheln, aber du kannst nicht so laut schreien. Das sind halt so Dinge, die brechen dann halt die Immersion. Und genauso ist das jetzt das Ding, was du jetzt da auch gerade angesprochen hast, mit den 2 Sekunden vor Schluss. Wenn du da schon eine Minute drin hängst, klar, ne, kann man jetzt sagen, ja, das hat so wehgetan, sie hat halt nicht mal ausgehalten.
Und ich, wobei auch, was mich auch sehr irritiert hat, bei den zwei fällt es besonders auf, aber bei den Männern-Matches gab es es auch zwei, dreimal, wenn dann immer irgendwo so quasi Regie kommt und jetzt musst du dir noch schnell ihren Hass ins Gesicht schreien. So mitten im Match und das wirkt halt immer so völlig unorganisch. Jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich sie jetzt auch nur beleidigen muss oder herabwürdigen oder irgendwas. Das wirkt auch immer so la. Also, was ich habe nicht genau gesehen, was natürlich, ja, dass dann Sascha, wie Sascha dann im Gesicht zum Bluten anfängt, dass sie sich halt offensichtlich Nase oder den Mund aufgeschlagen hat. Das war.
Nase war das, glaube ich. Ich glaube, sie hat angefangen, aus der Nase zu bluten.
Ja, also auf jeden Fall hat sie halt auch ganz, ganz verbluteten Mund gehabt. Wo es genau herkam, war schwer zu sehen und ich habe auch keine spezifische Aktion wahrgenommen, an die es ausgelöst hat, aber es war halt kurz vor Schluss und es sah auch nicht sehr schön aus. Also das, ich habe mich schon.
Das waren krasse Bilder, finde
Ja.
ich. Für ein Ladies-Match waren das echt
Und ich
krasse
habe mich
Bilder.
schon wirklich gewundert, dass es nicht tatsächlich abbrechen oder unterbrechen, so wie es bei Samoa Joe bei dem Takeover war. Gut, da war es natürlich was Gröberes noch, aber war schon ordentlich Blut und dann, also hinten nach haben sie auch gleich ein Handtuch dann und haben sie gecheckt, aber sie haben tatsächlich das Match durchlaufen lassen. Das hat mich fast ein bisschen gewundert.
Ich hätte auch gedacht, dass da irgendjemand ankommt und ihr zumindest mal einmal durchs Gesicht wischt mit dem Handtuch, allein damit das halt ganz grob weg ist. Also das waren halt schon drastische Bilder. Und gerade, wie gesagt, beim Frauenmatch, klar, Frauen haben inzwischen die Position erreicht, dass sie halt wie Männer da dargestellt werden und sowas. Und auch im MMA und so, da wird auch keine Rücksicht drauf genommen. Trotzdem ist das halt, das waren schon sehr, sehr krasse Bilder, bleibe ich jetzt einfach mal dabei, und die man auch so nicht so oft gesehen hat bei WWE. Ne? Aber ich fand es auf der einen Seite aber auch gut, dass man es halt hat durchlaufen lassen, allein um die Dramatik da aufrechtzuerhalten. Ne? Weil das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass man gerade in dieser Overtime wirklich geglaubt hat, dass Sasha Banks da mit dem letzten bisschen noch um ihren Titel kämpft und so. Das hat schon funktioniert. Wie gesagt, die letzten 10 Minuten, mal abgesehen von diesem blöden Aufgabe-Pinfall, von den letzten 10 Minuten haben mir gut gefallen. Also das war was ist halt so ein 50-50-Kampf. Man hat gesehen, dass die beiden da extrem hart gearbeitet haben, die gesamten 35 Minuten, die der Kampf ja fast gedauert hat, und dass die da extrem viel reingesteckt haben. Aber es war am Anfang so ein bisschen gezwungen vielleicht. Die haben einfach ein bisschen gebraucht, um die Geschichte da ins Rollen zu bringen. Und das haben andere Matches schon besser gemacht. Aber nichtsdestotrotz fand ich den Kampf, würde ich mal sagen, gut. Also jetzt nicht den besten Kampf des Abends. Das ist für mich das Tag-Team-Match, lustigerweise. Aber ansonsten war das schon so ein Ding, wo ich jetzt auch gesagt habe, ich habe mich nicht über die Zeit gequält.
Nö, das, ja, also ich schon. Also ich finde, um kurz zu sagen, das Tag Team
Du
Matches.
hast es auch live geschaut, du hast es auch
Ja,
live geschaut. Vielleicht liegt es auch
natürlich.
daran.
Das kann gut sein. Da am Anfang war ich noch ein bisschen frischer. Aber Tag Team Matches, dass die besten Matches sind, das gibt es ja bei NXT auch oft. Das
Das stimmt, ja.
ist, also wenn die Teams zusammenpassen oder irgendwie dann was Cooles draus wird. Nee, also ich fand es jetzt nicht furchtbar, aber ich finde im Verhältnis auch zum Käfig-Match, das war einfach viel, viel besser. Das hatte einfach viel mehr Prägnanz und Wirkung, auch wenn es da zwei, drei Situationen gab, die nicht so gut waren. Ich meine, dass der Tisch nicht kaputt geht, das kann passieren. Das haben wir bei den Männern ja auch gesehen diesmal. Aber
Das
also
hat man auch bei der WXW letztens gut gesehen, ja.
Ich muss sagen, ich finde dafür, dass das jetzt quasi der Abschluss war, der endgültige von der Fehde, weil es gibt kein Rematch und bla, ein bisschen, ja, mei. Also ich muss, ja, also vor allem, wenn ich jetzt überlege, wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, es kann ja eigentlich bloß Bayley kommen als
Bay,
nächstes,
es muss Bailey kommen,
weil
ja.
was machen sie denn mit Sascha? Die hat nichts zu tun und muss sich jetzt wahrscheinlich mit der Nia Jax rumschlagen, weil was.
Irgendwie so. Ich vermute, es wird jetzt irgendwie ein Triple. Also wohl, Sasha Banks darf gar nicht mehr jetzt erstmal um den Titel antreten. Ne? Die hat ja kein Rematch-Clause mehr.
Eben,
Von
eigentlich
daher
nicht.
darf sie auch nicht mehr in Number One Contender Match reinrutschen. Also ich vermute, dass wir dann vielleicht gibt es dann jetzt bei Raw oder in den nächsten Wochen dann irgendwie Nia Jax gegen Bayley gegen noch irgendjemanden hier ein Number One Contenders Match und Sasha Banks, keine Ahnung, vielleicht kriegt die erstmal ein bisschen Weihnachtsurlaub oder so.
Ja, dann kann sie wieder ein bisschen gesund werden, so ungefähr. Also gut, ich meine, jetzt hat sie ja diesmal tatsächlich legitim eine Platzwunde auf jeden Fall irgendwo im Gesicht. Aber sonst, wer weiß das schon. Nee, aber naja, also mal schauen. Jetzt ist, vor allem, es wäre mal okay. Ich meine, ob jetzt wieder Charlotte 3 Monate am Stück Titel. Jetzt haben sie ihn oft genug hin und her gewürfelt, sagen wir es mal so.
Es wird Zeit, dass der Titel auch mal ein bisschen gehalten wird, finde
Wobei
ich.
ich das auch, das war in der Aftershow, die insgesamt mir nicht sonderlich gut gefallen hat, aber da war dann auch, ein paar Aussagen waren schon ganz nett, wo es dann auch darum ging, was sie jetzt glaubt, was ihr Vater denkt. Sie sagt, ihr ist es völlig wurscht, sie hofft, sie ist erst traurig und überhaupt, sie wird ihn ja eh noch einholen, weil jetzt hat sie ja auch schon 4 und er hat 16.
Ja.
Aber wobei dann aber endlich mal sagt, wobei einerseits, wenn ich nicht so oft verlieren würde wie er, dann kann ich ihn ja auch gar nicht einholen, so ungefähr. Das ist nämlich genau der Punkt. Du hast jetzt 16 Titel, das heißt, du hast da 15 Mal verloren. Also,
Ja, das ist halt der eine Punkt,
ja,
aber
und den
trotzdem
hat's.
musst du erstmal 16 Mal den Titel gewinnen.
Richtig, aber ich finde es halt schön, dass mal jemand darauf hinweist, dass das. Weil Mensch, Bruno Sammartino mit seinem super langen Titel-Rate, der Gag ist ja auch, New Day haben jetzt also einen Rekord. Einerseits, da wird darauf hingewiesen, wie lange sie am Stück Titelträger waren, aber sie sind trotzdem nur zweifacher Titelträger. Und also
Ja.
andererseits, beim einen sagst du, der hat schon 15 Mal gewesen, aber der ist kombiniert vielleicht nicht so lang Titelträger. Sascha ist auch schon dreifacher Frauen-Champion und war kombiniert 2 Tage lang so ungefähr. Also
Ja, so ungefähr, das
gefühlt.
stimmt.
Also das ist, aber egal. Das ist natürlich Wrestling-Logik, ich weiß schon. Das ist halt so,
Eben.
aber ich fand es was gut, dass auch mal tatsächlich jemand aktiver das auch mal anspricht, wenn er auch nur kurz angerissen wurde, der Aspekt und vom Rest ignoriert, aber ja.
Ja. Ich fand übrigens ich fand das Iron Man Match besser als das Hell in a Cell Match, um das mal kurz abzuschließen. Ich fand das insgesamt vom Wrestlerischen her ein bisschen runder. Bei mir ich hatte immer das Gefühl gehabt, im Hell in a Cell Match hat das doch ein bisschen zu viel geholpert für meinen Geschmack, um es mal so zu sagen. Aber das sind die Geschmäcker
Ja,
verschieden.
das kann ich schon akzeptieren. Ich finde, das, wie ich halt gesagt habe, beim Hell in a Cell Match gab es halt mehr Momente, die mich über so ein Wow-Moment quasi, der mich dann über 3 Minuten besser hinwegträgt, wie halt ein im Schnitt vielleicht schon ein bisschen besseres, aber ohne echte Höhepunkte daherkommendes Match. Wo dann eher die ein bis zwei nicht ganz so idealen Momente eher hängen bleiben wie diese Wow-Momente. Das ist halt
Ja.
in dem Fall für mich ein bisschen der Fall.
Das stimmt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, apropos ein Kampf ohne Höhepunkte. Höhö. Main Event Time. Und ein Main Event, der sich nicht wie ein Main Event anfühlt, nämlich der Kampf um die WWE Universal Championship zwischen Kevin Owens und Roman Reigns. Und ich fand den Kampf richtig langweilig. Ich fand den richtig, richtig langweilig. Und das hat sich angefühlt wie ein Raw-Match, was einfach nur ein bisschen zu lang geworden ist. Das war halt so. Das war echt so ein seelenloses Runtergespule und es war keine Dramatik, weil du die ganze Zeit nur darauf gewartet hast, dass Chris Jericho irgendwann zum Ring kommt, damit diese blöde Geschichte fortgesetzt wird. Und Kevin Owens sieht aus wie Scheiße momentan, ist komplett kein Champion. Es ist das Schlimmste, was als Kevin Owens Champion geworden ist, haben wir alle gesagt. So, jetzt hoffen wir mal, dass er vernünftig eingesetzt wird und dass er endlich mal, dass er diese Zerstörerrolle, diese starken Champion mimen darf, wie es Triple H zum Beispiel damals in seinem ersten Championship Run gewesen ist. Und was ist? Es ist das komplette Gegenteil. Wir haben denselben langweiligen 0815 Heel Champion, den wir schon bei Seth Rollins hatten. Ein Champion, der nicht alleine gewinnen kann. Ein Champion, der zu feige ist, um irgendwie jemanden herauszufordern, der anderen Leuten hinterher rennt und den Hintern küsst. Und es ist einfach nur Kacke. Und Kevin Owens hat, also Kevin Owens gehört, obwohl er Champion ist, für mich zu den Verlierern des Jahres.
Ja.
Sage ich dir ganz ehrlich, weil ich es so furchtbar finde, wie sie ihn jetzt gebuckt haben. Und ich kriege da echt die Krätze bei. Also. Weißt du, du hast so, Kevin Owens wurde eingeführt damit, dass er sich den stärksten Wrestler aus dem WWE-Roster aussucht und den attackiert. Das war damals John Cena bei der Open Challenge. Ja. Und da hast du einen Kevin Owens, der auf den US-Title tritt und sagt, hier, ich bin da und ich bin der NXT-Champion, ich bin das neue große Ding. Und jetzt hast du den, jetzt ist er eigentlich das neue große Ding und verschenkt Charles.
Ja, also diese sensible Seite dieser Freundschaft, auch wenn das ja, wie gesagt, im Matchverlauf quasi erklärt wird, in Anführungszeichen. Ich habe mich auch dann, der Anfang, da habe ich gesagt, das passt noch, wo er permanent rausrollt, das kann man machen. Das ist ja auch ein bisschen Publikum nerven, aber ich fand, was ich in dem Match insgesamt, also ich habe schon Schlimmere gesehen, aber natürlich auch viel bessere von beiden. Ich kann immer nur sagen, Reigns gegen Styles waren wirklich gute Sachen, wo Reigns auch mal gut aussah.
Man muss da halt auch, genau, wollte ich gerade sagen, da muss man auch mal den Hut vor Reigns ziehen. Aber ich habe das Gefühl, dass auch Owens und Reigns halt nicht irgendwie, da passen die Stile halt nicht so richtig zusammen. Nee,
nicht wirklich. Aber also ich fand ein paar Mal ganz gut, wie Owens dann doch die typischen Reigns-Aktionen auskontert. Auch den Superman-Punch, wo er das eine Mal ihn abräumt. Sowas war ganz gut. Und ich hätte mir halt gewünscht, am Schluss hin, wo dann Owens quasi die Dominanz hat, eigentlich, wo er ihn auch durch den Tisch haut, zweimal, weil er beim ersten Mal nicht kaputt geht und so. Wenn da dann wirklich mal gesagt, okay, und jetzt gewinnt er halt doch mal alleine. Ja. Und dann passiert wieder, oh, es kommt halt doch Jericho. Und dann, oh, es war ein Fake. Und er haut jetzt, oh, er haut seinen Buddy um. Ah, nee, Edge Badge, das war ein Fake-Out. Das war ein,
genau.
Wir haben nur getan, wir verstehen uns beide nicht. Und deswegen hauen wir, und wie ich auch dann mal irgendwo in den Kommentaren gelesen habe, das hat dann leider auch das Kommentarteam ja nicht so super toll kommuniziert, dadurch, dass er den Codebreaker bei Dingsons angeschmissen hat. Bei Owens ist ja Reigns disqualifiziert worden.
Genau.
Deswegen hat Reigns
dadurch jetzt, hat er sogar noch gewonnen.
Richtig, und Reigns hat also dadurch auch eigentlich gar kein Unmatch, Anrecht auf ein, quasi kein Recht auf ein Rückmatch sinngemäß.
Ja, das, eigentlich nicht, weil er hat ja verloren.
Ja, und deswegen, deswegen würde ich ja auch sagen, wie wäre es, wenn man das halt auch mal erwähnt hätte, dass das eine fiese Finte war, die dann so, dann hätte es wenigstens den Kontext noch gesetzt, weil ich bin jetzt auch nicht so im Regelwerk drin, dass mir es sofort auffällt, aber die Kommentatoren ja offensichtlich auch nicht. und das war ja auch, was man bei Baron Corbin das eine Mal auch schon drin hatten, wo dann wiederum hieß, er hat zuerst den anderen das war ja beim Cruiserweight-Match, gell? Genau.
Ja, ja.
Also es war, der Schluss war dann wieder so und jetzt, ja, und jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher auch schon waren und Owens hat nicht davon profitiert und ja, noch dazu, und am Schluss gibt es dann zwei Drittel Shield, die dann quasi die Bösen nochmal richtig rund machen.
Das fand ich auch so scheiße. Ja. Mal ganz im Ernst, das war furchtbar, dass dann am Ende noch, da muss dann auch nochmal, müssen nochmal die Heels rund gemacht werden. Ja. Ne? Das muss einfach sein und damit am Ende Reigns und Rollins da über allem thronen und jetzt haben wir den nächsten, es wird nicht besser, ne? Also jetzt haben wir dann in den nächsten paar Wochen haben wir dann ehemalige Shield gegen Owens und Jericho und das ganze Getöse geht nochmal weiter. Also ich finde das so schrecklich.
Ich fand auch ziemlich schwach, dass die englischen Kommentatoren, die ja eh schon so pustig sind, weil sie nicht mehr am Ring hocken, dann müssen sie auch noch flüchten und ihre Mikros zurücklassen, damit man am Schluss keinen kommen. Wenn der deutsche Tisch kaputt geht oder der spanische, die kommentieren immer wacker weiter, weil sie es ja gewöhnt sind, so quasi. Und die Nasenbären sitzen jetzt am Eingang statt am Ring und dann kommt mal einer und haut da jetzt einen Wrestler mit einer Powerbomb durch und dann kann man immer weiter kommentieren. Oh Gott. Naja, ja. Also es war alles ein bisschen Lalli und
darauf habe ich gewartet, auf das Lalli. Das ist ein Podcast mit Ulrich ohne Lalli wäre doch kein Podcast mit Ulrich.
Es war ja auch kein Smackdown-Pay-Per-View, was soll ich da sagen? Es war halt ein Raw, man konnte ihn anschauen, er war gerade noch von der Länge ertragbar, würde ich jetzt so sagen, aber es war einfach gefühlt, Mai. Und ja, okay, also vor allem, wenn das Highlight halt das erste Match ist, dann ist halt auch ein bisschen ungünstig schon. Das muss man halt einfach so sagen.
Und wie gesagt, diese Titelfehde um den Universal-Title und diese ganze Darstellung von Owens, da Das ist das Schlimmste, was sie damit hätten machen können. Und das hat sich alles bewahrheitet. Das war all das, was wir damals gesagt haben, als Owens da den Titel, in Anführungsstrichen, geschenkt bekommen hat. Es hat sich alles bewahrheitet. Das Schlimmste, was hätte passieren können, ist jetzt rausgekommen. Owens sieht neben Jericho und neben Reigns und neben Rollins sieht er halt aus wie der Schuljunge, der halt rein zufällig irgendwie den Gürtel
Und
bekommen
ich finde
hat.
halt auch so deprimierend, irgendwo Raw hat ja eigentlich viel mehr Leute als SmackDown. Und bei SmackDown sieht man ja auch, es sind ja immer die gleichen vier Leute, die quasi miteinander zu tun haben. Der Miz hat immer Ziggler und AJ hat immer Ambrose. Und irgendwo fragt man sich auch, was da mal jetzt noch kommen soll, so ungefähr. Aber bis dato funktioniert es noch. Und bei Raw laufen viel mehr Leute rum, aber es fühlt sich trotzdem viel ausgelutschter an. Und
Ja.
so gar kein bisschen. Und es ist so bitter, da war jetzt. Rollins war monatelang, ein Jahr weg oder wie lang und ist langweilt mich jetzt leider doch schon wieder. Ich meine, was
Ja.
passiert, wenn Finn Balor wiederkommt? Der passt auch. Also ich habe momentan so gar nicht eine. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der da vernünftig in dieses Szenario passt. Der wird in SmackDown viel besser reinpassen. Gefühlt für mich.
Ja,
Also.
also das ist wahrscheinlich auch so. Also weil der Main Event ist ja auch aktuell erstmal voll und dann muss man gucken, wie wir den Bella da unterkriegen. Ich weiß es auch nicht. Auf der anderen Seite ich denke aber schon, dass er halt da dann zurückkommt. Aber ob sie dann jetzt dann die Fehde Owens gegen Bella aufrollen, ich weiß es nicht. Es ist generell, ist Raw gerade, bleibt ein Trümmerhaufen, uns einfach mal so zu sagen. Also da geht halt mal abgesehen von ein paar Lichtblicken wie Sheamus und Cesaro, da geht halt echt wenig zusammen. Ich habe keine Ahnung, wo dann das liegt, aber es ist nicht gut, was
Nee,
da gemacht
ich
wird,
muss allerdings
einfach.
auch sagen, ich bin irgendwie doch im Nachhinein ganz froh, dass die Cruiserweights bei Raw geblieben sind, weil Raw ist, ohne die Cruiserweights wäre noch weniger interessant und bei SmackDown gibt es
Das
eigentlich
stimmt.
für die kürzere Laufzeit eh schon genug. Ich meine, wenn du mal guckst, bei SmackDown gibt es auch Leute, die du nie zu sehen kriegst, weil sie gar nicht mehr Zeit für die haben. Und wenn dann noch 16 Leute dazugepackt hättest, dann wäre es endgültig aus gewesen. Also, wann habe ich denn die Wortwählung das letzte Mal wahrgenommen, so ungefähr? Aber.
Das stimmt, ja.
Das ist ja gut, jetzt wo Zack Ryder.
War die nicht in der Pre-Show
Nee,
letztens
die war.
bei TLC?
Nee, da war. Wer war.
Die Ascension und
Ascent?
war das nicht?
Nee.
Ach, ich weiß es nicht
Es
mehr,
war
so
nicht die
egal.
Ward Williams. Wer war es denn? Ich würde gerne die Hype Bros sagen, aber das stimmt natürlich nicht. Egal.
Aber ich meine, ich habe die letztens noch mal gesehen irgendwo.
Kurt Hawkins und Dingsens doch, oder?
Ja, Kurt Hawkins war auf jeden Fall
Den.
dabei. Wer war denn der Letzte?
Nee.
Ach, ich weiß es nicht, ist auch
Aber
egal.
dann waren es nicht die Ward Williams auf jeden Fall. Das ist ja klar, aber.
Ja, stimmt.
Oder doch, oder wie. Ach, egal. Jedenfalls, die Usos können nicht, weil verletzt, logisch. Aber das ist ein anderer
Genau.
Punkt. Aber ach ja, egal. Also jedenfalls, Raw ist und. Also.
Das Schlimme ist halt, dass es liegt ja nicht am Talent. Das ist ja wirklich das Schlimme. Also die haben ja eigentlich einen super starken Kader, aus dem man echt viel machen könnte. Aber die Storys sind halt scheiße und die Charakterdarstellung ist scheiße.
Also ich muss aber sagen, das ist mit Sicherheit ein großer Grund, aber mir kommt es vor, wenn ich jetzt wählen müsste, aus Miz, Ziggler und Styles oder Reigns, Rollins, Owens, dann fiel mir die Wahl leider einfach überhaupt nicht schwer. Also
Nee, überhaupt nicht.
null. Und ich glaube, das liegt halt auch, natürlich sind die vom Körperbau und von der Aktivität her anders gelagert. Du darfst halt einfach einen Owens nicht mit dem Ziggler vergleichen, sag ich jetzt mal. Das geht halt einfach nicht. Aber mir liegt dann halt der Stil auch einfach mehr von denen. Aber die haben halt auch einfach und ich meine, Ziggler ist ein dauerhafter Loser. Und trotzdem ist er spannend anzuschauen. Und du
Ja.
hast einen Owens, der ist einfach nur ein Lalli. Der ist einfach inzwischen nur langweilig. Der kann so gute Promos setzen, aber irgendwie hat er halt einfach er wirkt nicht für mich.
Nee, der hatte komplett sein Profil verloren. Er hat vor allem komplett diese Attitüde verloren, die er halt vorher gehabt hat. Weißt, dieses, ne, ich nehme mir, was ich haben will und ich bin das Arschloch und ich gehe über Leichen, um das zu erreichen. Und das ist einfach nicht mehr. Und jetzt hast du halt diese Kacke und dann wird er am Ende der letzte Pay-Per-View des Jahres und dann wird der Champion durch den Tisch gepowerbombt.
Ja, und ich meine, Jericho wird auch durch den Tisch gepowerbombt, aber der ist immun quasi, der ist Teflon, bei dem macht es nichts. Der ist einfach,
Genau.
ich meine, Jericho ist momentan so gut wie schon seit weiß Gott wie lang nicht mehr, weil er halt einfach ein Auftreten hat und bei dem halt eben durch die Langlebigkeit irgendwo geht halt alles. Da ist es.
Jericho hat sich nochmal neu erfunden,
Mehr.
quasi jetzt eigentlich mit dem letzten Run,
Mehr.
ja.
Wobei ich irgendwie diese abrupte, plötzliche sind wir Buddies, war ja auch ganz komisch, wie das losging eigentlich, aber damit haben es dann halt eine gute Runde gedreht. War es nicht irgendwie mein bester, so nach dem Motto, oh, da rennt der vorbei, der ist jetzt mein bester Kumpel. Ich was? Ja, oh, okay. So, aber ja, es war schon ganz okay, aber naja.
Ja, wie gesagt, Jericho hat das tierisch genützt, diese ganze Geschichte, und Owens hat es einfach nur geschadet.
Ja.
Also, so kann man das halt zusammenfassen. Owens ist ein Paper-Champion und gewinnt nur durch Hilfe von anderen und ist genau dieser ganz langweilige stereotype Champion oder Heel-Champion, den wir schon bei Seth Rollins gehabt haben. Wobei bei Seth Rollins aber teilweise noch die Matches besser waren und insgesamt das Booking auch nicht ideal war, aber zumindest kamen da noch mal ein, zwei gute Kämpfe dabei
Wenn ich
raus.
mir so überlege, bei AJ, wie AJ und Styles und der Club noch zambern, war ja auch eine Storyline quasi. So, AJ, du kannst nur gewinnen, weil deine großen Glatzkopf-Buddies dir den Weg freiräumen, so ungefähr. Aber das haben sie auch geschafft hinzubringen, dass der sagt, nö, stimmt nicht, ich kann auch so. Und das hat er auch bewiesen. Und Owens darf das gefühlt nicht beweisen.
Ja,
Weil,
eben.
dass man den Charakter für sich alleine stehen lassen kann. Ich meine, über kurz lang müssen sie jetzt sowieso, weil ja Jericho jetzt dann bald wieder auf Tour geht. Der wird also spätestens bei WrestleMania raus. Wobei war
Genau.
nicht zu hören, dass er sogar vorher schon vorbei ist, aber es wäre auch komisch, dass ich dann ausgerechnet vor dem Highlight rausgehe. Aber mal, ja.
Werden wir sehen. Also ich habe das auch gehört, dass er vielleicht, ganz im Ernst, vielleicht nehmen sie ihn auch einfach für ein paar Wochen aus der Show raus und dann ist er bei WrestleMania wieder dabei.
Ja,
Machen sie.
hätte ja auch nichts dagegen. Das können sie ja machen. Also ich meine, wenn man Owens Luft zum Atmen gibt, vielleicht war es auch irgendwo ein bisschen ein Fehler, dass man dann zwei Leute zusammenkoppelt, die für sich alleine eigentlich so gut stehen könnten. Also und man hätte viel
Ja.
früher trennen müssen irgendwie und nicht jetzt wieder dieses tun sie es nicht und oh, sie haben es jetzt doch nicht getan und
Ja,
naja.
wäre, die hätten Owens einfach weiterhin alleine stehen lassen sollen, so wie es halt vorher auch gewesen ist.
Ja, wie gesagt, ich hätte es auch besser gefunden, wenigstens, wenn dieses Segment, wo er 3 Minuten lang gegen die Tür redet, wenn das irgendwie noch verknüpft worden wäre, sie haben ihn auflaufen lassen, weil halt eben, wie gesagt, Rollins hat das Schild hingeklebt, dass das Jerichos Raum ist und er ist es gar nicht. Aber nö.
Ach, ich weiß,
Ja.
das war hingehunzt und überhaupt. Ich kriege da echt die Krise, was sie mit Owens gemacht haben, wie das Titelgeschehen aktuell aussieht. Das ist langweilig, das ist unkreativ und es schadet Owens in seinem Standing einfach massiv. Und es, sind wir ehrlich, also wenn ich wählen müsste, SmackDown Raw, es ist eindeutig SmackDown aktuell. Allein wie der Titel dargestellt wird, ne? Also, es ist halt ärgerlich, ne? Und es liegt nicht am Talent, es liegt eindeutig einfach nur daran, wie das umgesetzt wird und wie du die Leute einsetzt. Und das wäre anders viel, viel besser und spannender. Und da muss man nicht der Internet-Nerd sein und nicht der böswillige Hobbybooker sonst irgendwas, sondern es geht einfach nur darum, dass diese Geschichte einfach nicht gut umgesetzt ist und dass Owens da wieder Verlierer und wie der kleine Junge von nebenan
Ja,
dasteht. Das ist einfach traurig.
ich finde es ja bitter genug auch, dass ich sogar, sag ich mal, die Wyatt Family, die mich völlig kalt lässt, dass mich die jetzt viel mehr interessiert, wie so fast alles, was auf Raw abläuft. Und mit dem Orton drin, den ich auch eigentlich total unspannend finde. Und trotzdem,
Ja.
und das funktioniert alles irgendwie, so nach dem Motto, wir tun zwei unspannende Konzepte zusammen und dadurch werden sie plötzlich spannend. Und bei SmackDown bei Raw hast du genau, wir tun zwei spannende Elemente zusammen und die neutralisieren sich so sehr, dass das Ergebnis einfach nur neutral ist. Ja,
Ja, genau.
so vor sich hin köchelt ein bisschen und schade.
Ja, also abschließendes Urteil für den Pay-Per-View, von gut bis herausragend bis, oh mein Gott, hau mir ab damit.
Es klang jetzt alles so furchtbar negativ, aber ich würde ihn schon noch als geht noch befriedigend, glaube ich, kann man es nennen. Das trifft es einigermaßen gut.
Ja, würde ich auch sagen. Also wir haben wrestlerisch durchaus ein paar gute Kämpfe dabei gehabt. Also der Opener mal ganz klar hervorzuheben. Auch das Match zwischen Seth Rollins und Jericho war gut. Auch das Iron Man, Iron Woman Match war ordentlich, wenn auch nicht 100%. Aber da, ich glaube, da werden sich noch Leute sehr lange drüber streiten, wie gut das Match tatsächlich war. Also ich fand es gut bis sehr gut. Und insgesamt würde ich dem auch eine gute oder eine schlechte 3 geben. Also 3 minus bis 4 plus irgendwie sowas. Dem gesamten Pay-Per-View. Man hat nichts verpasst, wenn man den Kampf oder den Event nicht gesehen hat, außer wie nach dem ersten Kampf des Abends, das Tag Team Match. Weil das war wirklich ein schöner Moment, dann, dass diese Geschichte von Cesaro und Sheamus dann jetzt endlich zu einem Ende gefunden hat und auch zum versöhnlichen Ende. Ja, und damit haben wir den letzten Event des Jahres besprochen.
Genau, und das Schöne ist ja auch, dass quasi die ersten Events nächstes Jahr können ja nur besser werden, weil das nächste, was wirklich folgt, ist ja ein Takeover. Da ist eh klar, dass es besser wird. Und dann hat man den Rumble, wo sie eigentlich fast nichts tun können, um den so schlecht zu machen, weil selbst wenn dann wieder, wie die letzten paar Jahre so oft, das Finale vom Rumble völlig verpalat ist, ist es wenigstens so wunderbar debakulös, dass man sich wieder drüber lustig machen kann. Das, so wenn dann der Rock reinkommt und dumm schaut, weil er alle pfeifen, das letztens wieder gesehen, die Mimik allein, wie er so ungläubig dann so seine Augenbraue hochzieht, wie was zum Henker ist hier gerade los, war groß. Oder Batista, der die arme Sau, der ja auch nur nicht wirklich was dafür konnte in der Situation. Und das waren lustige Sachen. Aber ein Rumble
Ja.
funktioniert eigentlich immer irgendwie.
Genau, ich hoffe auch, dass das Jahr ein bisschen besser startet, als das aktuelle Jahr endet, um es mal so auszudrücken. Also,
Ja.
ich glaube, wir sind auch alle einfach ein bisschen müde, ein bisschen Wrestling- und Pay-Per-View-müde, vor allem auf WWE müde. Da muss jetzt einfach mal eine kleine Pause her und vielleicht gibt es ja dann auch ein paar nette Geschichten noch, die sich da bis zum Rumble und bis zu WrestleMania dann noch entspinnen. Also, ich denke, wir werden auf jeden Fall sowas sehen wie Triple H gegen Seth Rollins. Das muss ja auch mal aufgeklärt werden. Da haben wir bis jetzt auch noch nichts von. Das ist mir heute wieder aufgefallen. So, wir wissen ja gar nicht, wieso und überhaupt. Und so Zeugs. Das wird sich garantiert auch noch aufklären. Und hoffentlich kriegt man aus Herrn Owens noch irgendwie was rausgeholt, dass man den nicht komplett im Niemandsland verschwinden lässt. Werden wir mal sehen.
Jo.
Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir mit dieser Runde durch. Am Wochenende, beziehungsweise schon vor dem Wochenende, weil am Wochenende ist ja Weihnachten, deswegen gibt es dann schon ein bisschen früher den nächsten Headlock-Podcast. Da geht es dann um einen Ausblick, weil wir wissen ja alle, zu Weihnachten, da wünscht man sich was. Und deswegen haben wir uns alle mal gefragt, was wir uns denn fürs nächste Jahr wünschen. Und da werden Kai, David und ich werden durch die Runde führen und dann ganz viele haben dann auch noch Einspieler uns zugeschickt. Das heißt, der Ulrich zum Beispiel wird dann noch mit Wort und Ton vertreten sein,
Richtig.
um seinen Senf dazuzugeben.
Unwidersprochen, weil ich es ja vorab aufgenommen habe. Also zumindest kann mir keiner dazwischen reden, so ohne Aufwand zumindest mal.
Genau das, dann muss ich es rausschneiden oder so.
Wir müssen schon neu abmischen, das ist schon ein bisschen aufwendig.
Ja, das machen wir. Ich mische dann so ab, dass es irgendwie ganz anders klingt als vorher oder so. Wir werden sehen. Nee, aber dann geht es am Wochenende dann schon weiter. Noch vor Weihnachten gibt es dann den Ausblick. Und ansonsten schaut mal bei uns auf YouTube vorbei. Da hat der Kai die Top 5 zu WWE Roadblock zusammengestellt. Da bin ich mal gespannt, was dabei rausgekommen ist. Ulrich, ich danke
Bitte.
dir dafür, dass du mal wieder hier zu Gast warst und
Gerne.
ein bisschen mit mir über Wrestling schwadroniert hast. Und für alle anderen, wir hören uns ja, Ende der Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.